palagay.
Tuse mo na!
Guten Morgen zu einer neuen Ausgabe der Frühstücksei-Show. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute zu dritt und zwar sind dabei Daniel und Joshua. Und was macht, ist Kader Harvey auch mit dabei?
Heute? Nee, heute nicht. Der schlummert hinter mir auf der Couch. Der ist für den ist schon Feierabend.
Schade.
Ja.
So eine faule Katze, die schon schläft. Okay.
Ich würde es ihm am liebsten gleich tun, aber wir haben ja hier noch was, wir haben noch eine Pflicht zu erfüllen hier.
Okay, bist du müde? Hast du ein anstrengendes Wochenende hinter dir, oder wie?
Anstrengende Woche an sich, anstrengendes Wochenende. Aber ich meine, das macht ja Spaß, das ist ja keine Pflicht, das ist ja Spaßprogramm.
Denk mal drüber nach, Joshua, wenn du jetzt den ganzen Sonntag noch Football geguckt hättest, wie kaputt du jetzt wärst.
Ach Quatsch, dann wäre ich noch hypter. Dann würde ich gar nicht erst an Schlafen denken.
Mit dabei, Daniel, habe ich schon gesagt. Da muss ich natürlich auch die Frage stellen, ich glaube, dein Hund hat sich noch nie ins Bild gemogelt, zumindest nicht, wenn ich dabei war. Ist er nicht im Raum sozusagen oder sie? Er oder sie?
Sie, also ne? Casey, ja, genau. Ist eine sie, genau, Labradorhündin. Die ist auf dem Sofa und chillt, geht immer um die Uhrzeit. Also wenn wir so früh morgens aufnehmen, dann schläft sie noch ganz gerne. Es gibt eigentlich nur zwei Zeiten, wo sie mich nerven würde. Das wäre um 10 Uhr morgens, da will sie was zu essen haben. Und um 18 Uhr abends, da will sie auch was zu essen haben. Dann kommt sie hier an und will ins Bild. Aber ansonsten ist sie sehr entspannt.
Okay, gut. Ich habe nichts zu bieten an Haustieren, außer ich wohne im zweiten Stock und das ist dieses Jahr das erste Mal der Fall, dass ich tatsächlich Ameisen hier entdeckt habe, die irgendwo hergekommen sind. Ist also relativ ungewöhnlich, glaube ich. Ist mir jedenfalls noch nicht passiert.
Ja, wir wohnen im Erdgeschoss. Wir hatten Schnecken letztes Jahr, ganz, ganz schlimm. Die Schnecken wirklich dann sozusagen an den Fenstern hochgingen und wenn die Fenster offen sind, reingelaufen, sagt man ja nicht, reingeschleimt sind. Das habe ich auch noch nie gehabt.
Ja, gut. Gut.
Wobei, Schnecken kannst du wahrscheinlich noch besser kontrollieren als Ameisen.
Ja, das stimmt. Ameisen kommen auch irgendwie überall durch. Also es war ja echt merkwürdig. Habe ich noch nie gehabt.
Aber Ameisen haben meistens mit Lebensmitteln zu tun, werde ich mal tippen.
Na, hier sind aber keine Lebensmittel. Also das Einzige wäre, dass wir Pflanzen umgetopft haben. Und da, also keine Ahnung, ob da irgendwelche Dünger oder Nährstoffe drin sind, die angelockt haben. Ich habe keine Ahnung. Aber diese Pflanzen haben auch keinen, also da wächst nichts dran, was man essen könnte. Das sind einfach nur grüne Pflanzen, keine Ahnung. Interessant auf jeden Fall. Mal gucken, wie ich die wieder loswerde. Wollte jemand was sagen? Da ging irgendwo ein Mikro auf. Oder hört
nee, ich habe gedacht, bist du der Mann der Chemiekeule oder versuchst du das dann mit irgendwie Backpulver oder irgendwas? Ich habe gerade gedacht, was für ein
ist nicht Backpulver so, dass, ist nicht Backpulver so,
du bist.
Dass die das dann essen und dann irgendwie platzen oder so? Gab's da nicht mal, ist das nicht irgendwie sowas, wenn du irgendeinem Viech Backpulver gibst? Dass das dann irgendwie explodiert, ich weiß nicht mehr. Klingelt irgendwas in meinem Hirn von so in Kindertagen, wo man solchen Scheiß in Anführungszeichen gemacht hat.
Also KI sagt mir, im Haus lassen sich Ameisen mit kräftig riechenden Ölen oder Kräuterkonzentraten vertreiben. Bewährt haben sich beispielsweise Lavendel und Minze, außerdem Zitronenschale, Essig, Zimt, Chili und Gewürznelken.
Ja. Falls ihr da draußen noch andere Ideen habt, wie man Ameisen loswerden kann, auf die, das hört sich ja jetzt nach der, ich sag mal, Natur oder natürlichsten Art und Weise an, wie man sie vertreiben kann. Das wäre auch tatsächlich mein erster Ansatz.
Das ist auch sehr schön, lege auch Zitronenschalen, Zimt und Kaffeepulver aus, um Ameisen zu vertreiben. Die Insekten ergreifen die Flucht, wenn sie diese Duftstoffe riechen. Ist auch schön.
Mhm.
Kaffeepulver.
Kaffeepulver, ja gut.
Passt zum Frühstück sein.
Das hätte ich da, Kaffee, genau. Das hätte ich auf jeden Fall da. Das kann ich ja mal ausprobieren. Dann kann ich nächste Woche berichten, ob Kaffee zu irgendeiner Veränderung geführt hat. Gut, so viel zur Tiererei oder wie auch immer man das hier nennen will. kommen wir zum Football. Es gab relativ viel letzte Woche. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Spielplan beschäftigen, der ja rauskam. Jetzt gar nicht so. Wir wollen einfach mal speziell auf diesen ersten Spieltag gucken und auf welche Spiele wir uns da besonders freuen, dann sicherlich auch noch mal über ein paar Kuriositäten oder andere besondere Spiele wie die Christmas Games oder Thanksgiving und so weiter sprechen, was uns da erwartet, wer das vielleicht auch überträgt und wo man das dann sehen kann und was wir von den Spielen halten. Also so ein paar besondere Spiele, die im NFL-Kalender stehen, über die mal so ein bisschen sprechen. Dazu natürlich noch ein paar News, die auch jetzt unter der Woche rauskamen. Ich würde einfach mal sagen, ich fange mal an mit dem neuen Vertrag von Brock Purdy. Ja, Brock Purdy ist ja jemand gewesen, der eigentlich immer so ein bisschen polarisiert hat. Viele haben immer gesagt, ja, das ist kein wirklicher, oder ob das ein wirklicher Franchise-Quarterback wird oder nicht. Das haben viele angezweifelt, ob er einer werden kann. Auch wenn er einmal im Super Bowl war und einmal im Conference Championship Game. Und ja, wie seht ihr die Vertragsverhandlungen? War klar, dass es eigentlich passieren wird, dass die 49ers ihm einen neuen Vertrag geben? War klar auch, dass er jetzt, der so spät einen neuen Vertrag kriegt, dann auch mit seinem Vertrag wahrscheinlich schon wieder über dem einen oder anderen liegen wird, den man eigentlich als Quarterback besser sieht, wie zum Beispiel Justin Herbert oder Jared Goff oder Tua, wenn man jetzt die Millionen pro Jahr mal rechnet, ob das jetzt alles dann so ist mit garantiertem Geld und so weiter und so fort, können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber hat euch dieser Vertrag in irgendeiner Art und Weise überrascht? Daniel, fange ich mit dir an.
Nee, überrascht nicht. Ich glaube, es ist genau das, was wir erwartet haben in irgendeiner Form. Also es ist eben kein Elite-Quarterback. Er gehört nicht zu dem ganz, ganz, ganz teuren Quarterbacks, zu denen das Doug Prescott gehört, den ich da auch nicht sehen würde, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zeichen, was da gesetzt worden ist. Er ist gut, es ist langfristig die 49ers-Lösung, die sind damit aus ihrer günstiger, sehr, sehr günstiger Quarterback und wir versuchen damit einen Titel zu holen, Ära raus und müssen jetzt eben mit einem einigermaßen teuren Quarterback zeigen, wie sie dahin kommen können. Das haben sie ja in der Offseason jetzt durch wirklich radikale Veränderung des Kaders gemacht. Ich glaube, dass Brock Purdy eben sehr, also dessen Statistik, dessen Qualität sehr von seinem Supporting Cast abhängt. Am Ende ist das der Quarterback, den sie da gerne haben. Und diese 265 Millionen, 53 pro Jahr, die sind schon ein Brett und ändern, glaube ich, dann auch einfach die Perspektive von den San Francisco 49ers. Wenn man es mal ganz runterbricht, können wir, glaube ich, in 5 Jahren sagen, wenn sie den Super Bowl gewonnen haben, hat sich der Deal gelohnt. Wenn nicht, dann nicht.
Aber du musst ja, also genau, aber du brauchst ja irgendeinen Quarterback. Also von daher, ob sich der Deal, ja, das muss man, glaube ich, dann ja zu jedem Quarterback sagen, oder? Ob sich der Deal lohnt oder nicht? Ist es dann, wie bitte?
Nichts, ich wollte nur sagen, nun hast du natürlich bei den 49ers jetzt die Situation, dass sie dir auch gezeigt haben, dass du selbst für Mr. Irrelevant irgendwas zaubern kannst.
Ja gut, aber es hat ja immer schon mal Quarterbacks gegeben, die, keine Ahnung, ich will jetzt nicht immer wieder den Tom Brady aus dem Sack ziehen, aber dass welche, die zumindest später gedraftet wurden, trotzdem Franchise-Quarterbacks sein können und auch Super Bowls gewinnen können. Also ich denke einfach, wenn du den hast, dann der, wo du denkst, also ich meine, was hätten die 49ers jetzt anders machen können, um Qualität mindestens genauso gut wie Purdy zu haben und aber weniger zu bezahlen, das wäre ja nicht möglich, oder?
Also, nein, also definitiv nicht. Ich meine, die haben sich in die Lage manövriert, wenn man das ausdrücken möchte. Ich meine, es ist eigentlich, wie Daniel gesagt hat, Brock Purdy ist jetzt kein schlechter Quarterback, er gehört aber auch nicht zur Elite. Wisst ihr was, ich gehe jetzt sogar mal in die kontroverse Richtung und wahrscheinlich werden mir jetzt ein oder Leute irgendwie Backstein hinterherwerfen wollen oder so. Aber ich bin ja Cardinals-Fan, das weiß man ja. Und die NFC West verpönt Brock Purdy so ein Stück weit auch, weil es ist für uns auch so ein Stück weit von wegen, Brock Purdy hat sehr, sehr viel Profit aus dem Supporting Cast, den Daniel eben schon mal angesprochen hat, einfach rausgeschlagen. Ja, Kyle Shanahan ist einfach ein unheimlich guter Head Coach, der wahrscheinlich irgendwann auch in der Hall of Fame landen wird. Darüber brauchen wir uns nicht streiten. Und du hast aber gesehen, dass sobald dieses Supporting Cast ein bisschen dünner wird, und das haben wir zum Beispiel Ende der letzten Saison gesehen, und Kyle Shanahans Playcalling das auch nicht mehr kompensieren kann, dass selbst Brock Purdy dann auf einmal Defizite aufweist und dass das Spiel der 49ers definitiv abgeflacht ist. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und er konnte auch an die Saisonleistung von 2023 letztes Jahr nicht anknüpfen. Das war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Christian McCaffrey natürlich allem voran. Mit dem steht und fällt das gesamte Konzept, was die 49ers sich da aufbauen. Nicht, dass Running Backs sowieso interchangeable sind in dem System, aber Christian McCaffrey ist da natürlich nochmal eine eigene Hausnummer. Und wenn der fehlt, hast du gesehen, dann läuft der Laden da nicht so ganz so rund. Und Brock Purdy alleine kann das halt nicht kompensieren. das natürlich auch so ein bisschen zu seiner Verteidigung am Ende des Tages. Ne? Aber sagen wir einfach mal so, runtergebrochen, die NFC West war sehr glücklich, als wir die Vertragsdetails gesehen haben, weil Brock Purdy jetzt unter anderem mehr kostet als Kyler Murray. Also von daher,
ja. Das, sie haben einen Zeitpunkt, aber ich finde das eine spannende Frage. Kyler Murray versus Brock Purdy.
Ja, genau, wer, das hätte ich jetzt ist, auch sofort hinterher geschoben.
Wer ist besser? Ich finde, die sind auf einem sehr ähnlichen Niveau. Also ich glaube, die sind, würde ich wirklich keinen Unterschied sehen. Du hast natürlich ein bisschen einen Kyler Murray, der ein bisschen mobiler ist. Du hast einen Brock Purdy, der zumindest von seinen Themen wie, keine Ahnung, Interception, was sogar gleich, Interception Percentage, also ich glaube 2,1, 2,5, Touchdown Percentage, alles ist alles relativ ähnlich. Also ich glaube, da ist gar nicht so viel Unterschied. Und ich finde auch, also Kyler Murray hat den Vertrag aber früher unterschrieben, deshalb ist er günstiger, ansonsten werden die, glaube ich, einen ähnlichen Preis haben. Also ich finde die sehr auf einem Niveau, ehrlicherweise.
Nee, also um mich da anzuschließen, wie gesagt, ich würde Kyler Murray auch nicht übermäßig über Brock Purdy stellen. Ich finde den Vergleich gerechtfertigt. Beide zeigen Flashes ab und an, beide zeigen mal in dem Spiel, weshalb sie das Geld auch tatsächlich wert sind. Aber es fehlt bei beiden auch immer noch so ein bisschen die Consistency. Und ich glaube, das ist einfach das, was du dann in Frage stellen musst, weil das, was du erwartest von einem Quarterback, der dich über 50 Millionen im Jahr kostet, ist eben diese Consistency. Und beide zeigen für mich in dem Fall nicht immer, dass, ja, dass du die Erwartungen und sie auch erfüllt haben kannst. Also von daher, Brock Purdy über 50 Millionen, ich weiß nicht, kann man sich drüber streiten, aber das gilt auch für Kyler Murray, also von daher rückt mich jetzt nicht.
Naja, ich denke halt auch, also diese Summen werden ja immer höher werden, ne? Ich meine, in 3 Jahren kostet dann Brock Purdy wahrscheinlich jemand wie Brock Purdy über 60 Millionen oder so, weil es aber einfach auch mehr Geld gibt. Also ich meine, diese Summen muss man ja auch immer in Relation stellen, wann er diesen Vertrag unterschrieben hat, sozusagen. Ja. Ne? Also ich meine, wenn jetzt ein Justin Herbert bei 52,5 Millionen liegt, ich weiß nicht, wann der, ob der letztes Jahr sein, hat er der letztes Jahr seinen Vertrag verlängert? Ich glaube ja.
Ich glaube auch.
Dann checken wir. Das sind dann, ist dann einfach nochmal eine Saison dazwischen und einfach mal, ich glaube, dieses Cap wurde dieses Jahr was, 30 Millionen angehoben oder irgendwie sowas. Also da ist ja dann auch mehr Geld da einfach, was du dann ausgeben musst und dann kriegt halt ein Quarterback auch so viel Geld.
Ja, das liegt in der Natur.
Genau, ich finde es dann immer schwierig zu sagen, ne, so, hey, der hat vor zwei, also ne, der kriegt jetzt mehr als der, aber der Vertrag ist halt vor 2 Jahren verhandelt worden oder keine Ahnung. Also das,
ja, das ist eben auch gar nicht so weit weg. 230 Millionen über 5 Jahre, Kyler Murray, und hat 160 Millionen circa garantiert. Jetzt ist es ist alles ein bisschen gewachsen, aber jetzt nicht wirklich viel. Ich finde, ähnliche Entscheidungen getroffen haben. Ich glaube, du wirst weder Kyler Murray noch Brock Purdy sind sozusagen die Stars, die dich zum Super Bowl holen bringen werden. Wenn die in einem guten Team in der richtigen Situation sind, können sie aber, das hat ja Brock Purdy auch schon gezeigt, dich so weit tief in die Playoffs bringen. Und das kann Kyler Murray in der richtigen Situation, glaube ich, auch. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Hoffnung. Und wenn du den Vertrag dort schreibst, dann hast du ja schon die Hoffnung, weit in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, das ist das, was ein bisschen dahinter steht, zu sagen, so, wir gucken mal, wie die 49ers im nächsten Jahr, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren aussehen und ob sie weiterhin so kompetitiv sind wie mit dem unfassbar günstigen Siebtrunden Vertrag, den er als Rookie-Deal unterschrieben hat. Der hat ja bisher nichts verdient. Also der hat ja wirklich, also das ist ja absurd für einen NFL-Spieler, der so lange in der Liga ist, so wenig verdient zu haben, weil er eben in der 7. Runde ganz hinten gedraftet worden ist. Und ich glaube, jetzt werden wir sehen, wie sieht das aus und wie gut ist das Team und was kann man daraus machen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, gerade in der Division, so ein bisschen eine Balance oder eine Fairness, die man das Gefühl hat, für alle drei anderen Teams, weil davor haben die 49ers immer so ein bisschen Cheatcode gehabt, weil sie extrem günstigen Spieler gebracht haben, der ordentliche Leistung, sehr gute Leistung gebracht hat. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also der Deal ist, glaube ich, schon, also ich finde es ein bisschen vergleichbar mit den Bengals. Also die ja auch, also und Joe Burrow ist ein besserer Quarterback, der leistet mehr. Aber auch die sind jetzt in der Problemsituation, dass sie eben gucken müssen, wie sie mit deutlich teureren Spielern irgendwie vergleichbar gut sein müssen. Und das ist, glaube ich, die Welt, wo man dann irgendwo ankommt. Beide haben bis dahin einmal im Super Bowl gestanden und den nicht gewonnen. Und jetzt muss man gucken, wie man weiter auf das Niveau kommt und den Erfolg haben kann.
Ja, noch eine kleine Nuance dazu. Ich meine, jetzt mal ganz von dem Business-mäßigen abgesehen, ist es natürlich einfach eine Mordsgeschichte. Ne? Von Mr. Relevant-Pick sich bei den 49ers zu etablieren und jetzt einen 5-Jahres-Vertrag über was 265 Millionen abzuräumen, ist natürlich einfach eine riesige Erfolgsgeschichte und einfach auf einem persönlichen Level für Brock Purdy natürlich einfach ein Achievement. Man freut sich für ihn, man freut sich für die Person. Ich denke, das steht außer Frage.
Ja, und was bringt es dir? Also gut, Joe Burrow kriegt jetzt, sind 2 Millionen mehr, glaube ich. Und so jemand, dann, der da auch mit in dieser Liga ist, ist irgendwie Trevor Lawrence, der auch 55 Millionen kriegt. Das ist dann schon wieder.
Den Deal habe ich so gar nicht mitbekommen. Da bin ich jedes Mal wieder überrascht, wenn ich den sehe, wie Trevor Lawrence hat so viel Geld bekommen. Ja. Schon absurd.
Das sagt schon alles über das Team, dass du das nicht mitbekommen
hast. Naja, aber auch den Trevor Lawrence versus Daniel Jones-Vergleich kann man ja immer bringen, der ein bisschen gemein ist. Und weil Trevor Lawrence auch irgendwie 17 OCs in 3 Jahren hatte, aber es ist am Ende so, dass Trevor Lawrence als Generational Talent einfach weit weg davon ist, das bisher bewiesen zu haben. Mal gucken, was dieses Jahr passiert. Aber von dem habe ich mehr erwartet, aber den Vertrag, den hat er schon bekommen für das, was er sein soll.
Ja. Du hast die Bengals gerade angesprochen, Joe Burrow auch. Auch ein Thema. Ich würde sagen, wir machen das hier mal zu mit Brock Purdy. Wir schauen uns an, was die 49ers insgesamt auch als Team nächste Saison auf die Beine stellen können. Ein Bengals-Spieler oder ja, Trey Hendrickson hat auch ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt diese Woche. Der ja, Sack-Leader der letzten Saison und sicherlich der beste Verteidiger, den Defensive-Spieler, den die Bengals haben, der ist ja so, befindet sich im Holdout und will einen neuen Vertrag haben. Bis jetzt haben sich die Bengals da noch nicht wirklich gerührt als Team und man hat so das Gefühl, also er scheint jetzt so langsam relativ frustriert zu sein und ich fand es ungewöhnlich, dass er tatsächlich also er ist ja auch beim Training gewesen, allerdings in Straßenklamotten, also nicht umgezogen und hat da eine Pressekonferenz gegeben oder Journalisten zumindest Fragen beantwortet und hat dabei auch durchblicken lassen, dass er ja so ein bisschen internas oder sagen wir mal persönliche Nachrichten, die er von seinem Trainer bekommen hat, ja, die so in die Richtung gehen, hey, wenn du aber dann in einem Monat nicht dabei bist, dann werden wir dir auch wirst du Strafe zahlen müssen und so weiter. Also, was ihn, glaube ich, etwas angepisst hat, weil es, wie gesagt, in der Vertragssituation sich überhaupt nicht bewegt. Könnt ihr den Move nachvollziehen oder ist das am Ende, wird es ein Eigentor sein?
Zunächst erstmal, ich kann das insofern kann ich den Move von Trey Hendrickson nachvollziehen, als dass du bist 30, wirst 31, bist derzeit noch einer der besten Pass-Rusher der Liga. Das kann man nicht von der Hand weisen. Das hat er 38 Sacks über die letzten 2 Saisons generiert. Wenn du einen besseren Zeitpunkt für eine Vertragsverlängerung suchst, musst du nicht lange suchen, weil das ist der beste Zeitpunkt eigentlich, um da einen neuen Vertrag zu erwirken. Und dann siehst du halt auf der anderen Seite, ne, ich meine, T. Higgins wurde bezahlt, Jamar Chase hat einen neuen Vertrag bekommen. Und da siehst du dich natürlich dann in der Situation auch erstmal übergangen, vielleicht sogar, aber natürlich würdest du dir wünschen, dass dein Franchise auch dir ein bisschen Liebe zukommen lässt. Und ganz offensichtlich, und Trey Hendrickson hat es ja dann auch in dem Interview diese Woche gesagt, es gab seit dem Draft, und davor dem Draft waren sie ja auch schon sehr transparent und haben gesagt so, hey, hier, ne, ich will eine Vertragsverlängerung etc., ansonsten spiele ich demnächst für jemand anderen, gab es seit dem Draft überhaupt keine Bestrebungen seitens der Cincinnati Bengals, da Trey Hendrickson überhaupt zu erreichen oder mit dem in Vertragsverhandlungen zu kommen oder auch nur irgendeine Nachricht. Da gab es ja gar keinen Austausch, hat er gesagt. Und es ist natürlich wirklich sehr schade, dass wenn du einer der besten Spieler deines Franchises bist, da absolut null Interesse anscheinend besteht, das Vertragsverhältnis irgendwie umzustrukturieren, zu verlängern, dich um die Bedürfnisse deines Spielers zu kümmern. Also insofern kann ich das definitiv nachvollziehen, wenn ich Trey Hendrickson wäre, weil ich weiß, was ich dem Team den letzten Saisons, die ich für die gespielt habe, gegeben habe. Und das ist natürlich schon ein ja, geringes Zeichen der Wertschätzung am Ende des Tages, dass die Bengals ihn dazukommen lassen am Ende des Tages.
Aber ist das dann auch am Ende, also man könnte ja den Bengals auch unterstellen, oder das heißt unterstellen, aber Offense First ist natürlich deren Motto so. Und selbst mit einem Trey Hendrickson im letzten Jahr in Topform haben sie in der Defensive viel liegen lassen. Ist dann am Ende in Trey Hendrickson nicht so entscheidend dafür, ob diese Defense gut ist oder schlecht ist?
Na doch, er ist, glaube ich, schon sehr entscheidend, ob diese Offense gut oder schlecht. Ich glaube, ohne ihn hätten die doch viel schlechter ausgesehen. Ob die Defense gut ist, genau. Ich glaube, die hätten noch viel schlechter ausgesehen. Aber er hat eben, also ich glaube, wirklich eine Situation, wo ich nachvollziehen kann, dass die Bengals sagen, boah, wie viel wollen wir dem noch zahlen? Können wir uns das überhaupt leisten, dem jetzt 30 Millionen pro Jahr zu zahlen? Gerüchten zufolge, Mike Florio hat das, also von Pro Football Talk hat erzählt, dass er eben gesagt hat, er möchte irgendwie über 30 Millionen. Die Bengals haben ihm 28 geboten. Aktuell bekommt er 16. Das sind immer, also das Angebot ist ja schon 12 Millionen mehr, als er im letzten Jahr bezahlt hat. Und das ändert ja die Kader-Thematik, weil sie eben dann eben auf die Offense gesetzt haben. Und ich glaube, die können sich das fast nicht leisten. Und die wissen, die machen ganz, ganz viel kaputt in der Karriere von Joe Burrow, wenn sie so viel zahlen. Und ich glaube, das ist genau die Problematik, die wir vorher gesagt haben. Also, wenn du zwei Top-Wide-Receiver haben möchtest, wenn du den Top-Quarterback haben möchtest, dann kannst du eben nicht mehr so viel Geld in eine andere Richtung bezahlen und das tut ihnen eben jetzt weh und sie haben eben gehofft, dass sie da irgendwie so einen Kompromiss hinkriegen und schaffen das schon und damit scheitern sie gerade und ich glaube, wenn sie ihm eben, keine Ahnung, 30, 31, 32 Millionen geben, dann sind sie in der nächsten Situation, dass sie dann andere Spieler nicht so bezahlen können und Max Crosby als Vergleich kriegt 35,5 Millionen. Ist Trey Hendrickson dann fast irgendwie 8 Millionen schwächer pro Jahr? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist das Problem, in das man da reinläuft. Und jetzt werden irgendwie wahrscheinlich andere Teams sagen, naja, bevor ihr dann Holdout haben wollt, wollt ihr dann nicht lieber zu den Bears wechseln oder irgendwo anders hin? Die Angebote werden jetzt kommen und die Gespräche werden kommen. Und ich glaube, die Situation ist so unangenehm, dass es nicht so aussieht, als würde Trey Hendrickson Bengals bleiben.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall. Also trotzdem auf jeden Fall auch ein interessanter, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mal, also ich fand das jetzt schon ein Move von ihm, der überraschend war. Also so deutlich und auch, keine Ahnung, persönlich seinen Trainer quasi zu erwähnen und zu sagen, hey, die erzählen mir hier irgendwas von Strafen, aber keiner redet mit mir über einen Vertrag, fand ich schon bemerkenswert auf jeden Fall.
Ist es definitiv.
Es ist halt für mich nicht die Art, wie du deine Top-Spieler an dich binden möchtest. Du musst Sorge dafür tragen, dass du die bindest. Und ganz offensichtlich haben die Bengals andere Prioritäten. Wide Receiver 1, 2, Tight End 1, Joe Burrow, Offensive. Da wird so viel Geld reingepumpt. Ich habe gerade nicht die Verhältniszahlen auf Lager. Aber offensichtlich, wie du eingangs gesagt hattest, Flo, ist das Mantra der Bengals, wir investieren Geld in die Offense und bei der Defense schauen wir, was wir da aufs Feld bekommen. Ja, es ist natürlich zermürbend dann für so einen Spieler, wie gesagt, nicht gewertschätzt zu werden in der Hinsicht. Von daher, solche Situationen münden ja meistens darin, dass es dann ein einvernehmliches Ende auf beide Seiten nimmt, indem dann der Spieler woanders spielt. Aber natürlich ist es für andere Teams auch schwierig, weil Trey Hendrickson wird immer noch neben dem Trade, der ja natürlich dann kompensiert werden muss von einem NFL-Team, dass Trey Hendrickson übernimmt, sucht er immer noch nach der Vertragsverlängerung. Das heißt, wir haben zum einen ja diese Trade-Komponente, da musst du noch einen Draftpick mit reinwerfen oder sowas. Und zum anderen dann noch die Vertragsseite, die natürlich auch direkt gehandhabt werden muss, weil ansonsten würde auch Trey Hendrickson sagen, ja, schön, aber für euch habe ich auch keinen Bock zu spielen, wenn es da keinen neuen Vertrag gibt. Und das ist natürlich so eine gewisse Situation. Ich meine, schlimmstenfalls ist es so eine Hassan Reddick-Situation bei den Jets. Das war natürlich so ein ganz, ganz unglückliches Ding letztes Jahr, wo er ja den Vertrag bekommen hat. Und dann wollte er eine Vertragsverlängerung, wo er gesagt hätte, ja, ihr hattet die mir vorher zugestanden, jetzt bekomme ich die nicht, jetzt spiele ich für euch nicht, obwohl ich einen Einjahresvertrag habe. Ja, das ist natürlich extrem unglücklich gelaufen. Und das hofft man natürlich dann für so einen Spieler wie Trey Hendrickson erst recht nicht.
Ich kann dir nochmal sagen, also Offense geben die Bengals gerade 167 Millionen aus, Defense 103 Millionen und haben eben Quarterback, wo sie an 4 sind mit 48 Millionen Positional Spending und Wide Receiver sind sie 5 Millionen drüber über jedem anderen, 55 Millionen. Das ist eben die Problematik. Tight End über 14 Millionen, das ist eben insgesamt schon relativ viel und auch eine O-Line, die ganz gut Geld einnimmt, aber da geben andere Teams nochmal viel, viel mehr aus. Also Panthers, Chiefs, Giants, Bears, die geben für die O-Line jetzt mit den neuen Verträgen deutlich mehr Geld aus. Aber sie sind eben schon ein Team, das Top 3 Offensive Spendings hinter den Chiefs und den Falcons. Das ist sozusagen die aktuelle Situation und das tut denen natürlich weh. Wenn man da jetzt aber in der Defense nochmal 12 Millionen drauf tut, oder also von 16 auf 30 oder 14 Millionen, das tut natürlich dann weh und das muss man nach hinten ziehen. Damit tut man wieder sozusagen dem Title-Window von Joe Burrow weh. Also das ist am Ende schon verständlich, was bei den Bengals passiert, aber das haben eben alle vorher gesagt. Also das war einfach erwartbar, dass du nicht 4, 5 Top-Leute irgendwie unfassbar bezahlen kannst. Und da sitzen sie jetzt. Und ich bin gespannt, wie sie es gelöst kriegen. Ich bin gespannt, ob Trey Hendrickson das durchzieht oder ob er, also wir haben ja oft genug erlebt, dass er dann doch die Spieler irgendwann zurückdrehen. Ich finde es richtig, dass er da laut was sagt und sich auch beschwert, weil die Teams können eben so nicht mit ihren Topstars umgehen.
Ja, oder ihn dann halt einfach ihm dann zu sagen, hey, wir werden dich nicht bezahlen können und dann oder wollen und dann guck mal, was geht. Was hat Myles Garrett? Der kriegt ungefähr 40 Millionen, ne?
Ja, ziemlich genau 40 pro Jahr.
Ja, gut. Wenn man sich das anguckt, dann, wenn man jetzt hier die, das muss ja jetzt auch noch jemand zahlen können. In dieser Phase der Saison, werden wir mal gucken. Von den anderen Teams. Genau, dann wollte ich eigentlich, das, da haben wir gar nicht, als wir Daniel darüber geredet haben, was wir machen am Sonntag, ich weiß nicht, ob ihr es auch mitgekriegt habt, aber irgendwie ist die Personalie Derek Carr auch nochmal aufgeploppt. Würde ich gerne auch nochmal eine Meinung zu hören. Also er hat ja offiziell bekannt gegeben, dass er retired. Er hat irgendeine Verletzung in der Schulter, irgendwie Rotator Cuff und irgendwelche Ligaments sind zerstört, angeblich. Jetzt sickern aber auch so in der letzten Woche sind so Sachen rausgekommen, dass er auch grundsätzlich wohl unzufrieden war bei den Saints und tatsächlich auch versucht hat, schon im März oder kurz so um den März rum auch noch andere Teams angesprochen hat, ob die Interesse hätten an ihm und dass er eventuell wechseln wollte. Was gibt das jetzt dieser Geschichte für eine neue Note? Ist er vielleicht gar nicht so verletzt, wie er sagt und will jetzt da irgendwie rauskommen oder was könnte der Gedanke dahinter sein? Oder ist das einfach nur Zufall und die Verletzungs- oder die Entscheidung, dass er nicht mehr spielen möchte und retiren möchte wegen der Verletzung kam danach? Irgendwie wirkt das zumindest trotzdem, finde ich, so, ja, keine Ahnung, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir Derek Carr nochmal irgendwann wiedersehen.
Also erstmal war es ganz schön, sein Video von seiner Frau zu sehen, wie er den ersten Tag im Retirement in der Rente annimmt. Und da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil er hat mit denen irgendwie ein bisschen Golf gespielt und Bälle geworfen und dies und jenes gemacht. Der sah jetzt nicht aus wie jemand, der körperlich wirklich völlig kaputt war. Ist natürlich immer die Frage, richtig, keine Ahnung, 100 Bälle werfen. Ja, im NFL-Kontext ist was anderes als ein bisschen Spaß haben. Aber es wirkte einfach schon ein bisschen gefühlt gemein gegenüber den Saints, die irgendwie ihn retiren lassen und er hat einen spaßigen Tag und ihm geht es eigentlich ganz gut und er ist gar nicht irgendwie traurig. Ich finde es auf der einen Seite normal. Also ich glaube, man muss eben checken, was sind die Optionen und lohnt sich das? Und wenn er sagt, naja, bei den Saints habe ich, glaube ich, nicht so den ganz großen Erfolg, das fühlt sich nicht richtig an. Ich guck mal, was anderes geht und funktioniert. Das ist die eine Seite, die ich sage, ist vielleicht einfach die Pflicht, sich zu informieren, zu gucken, zu überlegen, unterschiedliche Ärzte, andere Teams fragen, hey, wartet ihr auf mich? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich in einem Jahr wiederkomme und bei euch dann spielen kann? Das ist ein bisschen auch das, was er machen muss als Profi. Auf der anderen Seite war das ja schon im Laufe dieser Verletzung. Das kam ja so ein bisschen überraschend nach der Saison, dass er die ganze Zeit verletzt war. Das Team wusste es gar nicht so richtig, dass er dann eine Verletzung hatte. Ich finde insgesamt die Kommunikation von Derek Carr also sehr, sehr shady und unklar. Und es fühlt sich so an, als ob es da einfach Probleme in dieser Kommunikation gegeben hätte. Und das ist was mich stört und nervt, dass jemand da sozusagen die ganze Zeit so ein bisschen mit anderen Sachen spielt und sein Team da so im Stich lässt. Das gehört sich am Ende auch nicht. Er hat einen Vertrag unterschrieben und er muss den Vertrag meines Erachtens auch irgendwie erfüllen. Das Team hat er jetzt in eine Notsituation gebracht, die irgendwie überhaupt nicht cool ist, weil die hätten sich früher um einen anderen Quarterback kümmern können. Jetzt sind sie in der Situation, wo sie einfach ja, sich auf einen Rookie oder einen, der im letzten Jahr mehr oder weniger, also einen Zweitjahresspieler, der im letzten Jahr aber nicht abgeliefert hat, und die können die Saison eigentlich wegschmeißen. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass ich da sage, okay, als Saints-Fan wäre ich super genervt von Derek Carr und finde das nicht sauber. Und dass solche Gerüchte dann rauskommen, nicht so ganz schön.
Aber kann es nicht auch sein, dass er von Kellen Moore, der ja neuer Coach da geworden ist, der sich jetzt öffentlich nie zumindest dazu bekannt hat, oder gesagt hat, Derek Carr ist meine klare Nummer 1 oder mein Nummer 1 Quarterback und mit dem will ich unbedingt in die Saison gehen, weil das hat es ja auch nicht gegeben. Also das, ja.
Klar kann das sein.
Also selbst dann hast du dich zu beweisen, wie jedes Jahr. Und Derek Carr ist, ich will nicht sagen, ne, aber bei den Saints jetzt auch nicht lange gewesen. Und Spencer Rattler wurde natürlich auch das Jahr davor irgendwie mit den Ambitionen gedraftet, dass er irgendwann das Schiff übernimmt. Also von daher, wenn sich Spencer Rattler gegen Derek Carr gut geschlagen hätte im Camp oder in den OTAs oder wo auch immer, wäre ja vielleicht sogar Spencer Rattler über Derek Carr, weiß ja nicht. Kann ja alles passieren. Ne? Hat schon die wildesten Sachen gegeben. So oder so, wie Daniel es gesagt hat, ist ein bisschen undurchsichtig. Die Situation ist natürlich unschön. Ja, und jetzt hast du halt einen Quarterback-Raum, der aus Spencer Rattler, Jay Kane und hier Tyler Shuck besteht. Ist natürlich, also die Cardinals spielen in Woche 1 gegen die Saints. Ich sag mal so, bei uns im Podcast hatte ich das auch schon als ja mit das Premium-Matchup in Woche 1 beleuchtet, ne, um es mal so auszudrücken.
Aber in Woche 1 sind die Saints immer gefährlich. Letztes Jahr sind die auch 2-0 gestartet und dann ging gar nichts mehr. Also du darfst dich noch nicht zu früh freuen.
Ja, aber da haben sie auch beide über 40 Punkte mal gescored, ne? Und dann da ja. War ja auch der Derek Carr noch der Kapitän des Schiffs. Also mal schauen. Ich meine, am Ende des Tages every given Sunday. Aber es ist natürlich eine Situation einfach mit sehr, sehr viel Umbruch, mit sehr, sehr viel Neuem. Kellen Moore, wie gesagt, als neuer OC etc. Beziehungsweise Head Coach. Ja.
Aber was macht denn Carr jetzt? Also sagen wir mal, weil du kannst ja zwar retiren, aber selbst wenn du jetzt sagst, ich komme zurück oder irgendjemand will dich haben, dann gilt doch trotzdem noch, theoretisch, dein letzter Vertrag, also der ist doch, auch wenn er retired ist, noch in dem Vertrag, den er mit den Saints hatte, oder nicht? Also er kann ja nicht einfach sagen, ich retire und bin dann kommt drei Jahre früher aus meinem Vertrag raus. Also wer hatte das denn mal?
Kommt, Gronkowski hatte das bei den Patriots zum Beispiel. Der ist auch retired und musste ja sozusagen für den Wechsel zu den Buccaneers, war dann ja ein Trade, weil sein Vertrag sozusagen stillgelegt worden ist und dann, sobald er wieder zurückkommt, dann wieder in Kraft tritt. Also das ist schon so. Es geht eben darum, wie die auseinandergehen. Also lösen sie den Vertrag aus, zahlen sie ihm was aus? Ist es so, dass der Vertrag einfach nur sozusagen gestoppt wird und dann weitergemacht wird, sobald es weitergeht? Also es hängt ja ein bisschen dann zusammen, wie er retired und was mit den Saints da besprochen wird.
Genau, angeblich kriegt er ja 10 Millionen irgendwie oder hat er gekriegt und das war's dann. Also das wäre jetzt halt meine Frage, war es das dann jetzt wirklich? Also ist der jetzt quasi Free Agent oder so?
Vielleicht schickt man jemand dem Agenten von Trey Hendrickson eine WhatsApp oder sowas und gibt ihm ein Händchen wegen, verhandel doch mal Retirement mit den Bengals, danach kannst du wieder auf den Markt hüpfen.
Ja, ich glaube, dass es sozusagen sehr unwahrscheinlich ist, dass er zurückkommt 2026. Also das ist das nur, was ich sozusagen irgendwie mitbekommen habe, weil das eben gerade diese Cap-Hit-Geschichte wäre, die dann schwierig wird. Keine Ahnung. Also ich glaube, es müsste ein Trade geben mit den Saints, was wahrscheinlich dann auch irgendwie möglich ist, weil sie damit auch irgendwie den Cap-Hit verlieren würden, der dann kommen würde. Aber das wären eben dann direkt irgendwie 30 Millionen, die du als Cap-Hit kriegst für ihn. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich glaube, 2026 ist unwahrscheinlich eher später.
Gut. Also, ihr seht, es ist viel los in der NFL, auch in der Offseason natürlich, wie immer, sehr unterhaltsam. Gucken wir mal, ob Derek Carr vielleicht doch noch irgendwo spielt dieses Jahr. Wunderheilung. Da hat es ja auch schon die schönsten Sachen gegeben, auch in anderen Sportarten. Also von daher lassen wir uns da mal überraschen.
Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung unseres eigentlichen Hauptthemas. Schedule Release. Diese Woche eigentlich trickelte das ja schon so über die ganze letzte Woche oder die letzten 10 Tage immer so rein. Bestimmte Spiele wurden schon bekannt gegeben. Bevor wir in diesen Spielplan oder besonders den ersten Spieltag reintauchen, würde ich ganz gerne einmal von euch mal wissen, ob ihr euch alle 32 Schedule-Release-Videos der Teams angeguckt habt und ob euch irgendwas aufgefallen ist, was euch gefallen hat.
Ich habe mir nicht alle 32 angeguckt, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich schon ein paar wirklich gut fand. Und ich muss von einmal drüber reden, dass der Indianapolis Colts ja zurückgezogen worden ist, weil sie sich über Tyreek Hill zu viel lustig gemacht haben und ihn verhaftet gezeigt haben.
Sie haben sich auch immer Holmes lustig gemacht.
Ja, aber der ist vielleicht nicht ganz so leicht beseitet. Aber es ist insgesamt schon interessant, was sie machen. Ich finde, wie immer.
Aber darf ich da nochmal reingerätschen? Ja. Könntest du dir vorstellen, dass das Absicht war?
Wie, dass es
also
Absicht war?
Der Inhalt Absicht und es dann auch sofort zurückzuziehen Absicht.
Nee, also das Zurückziehen war keine Absicht.
Also warum nicht? Das wäre doch der beste Move ever gewesen. Ja, aber das ist doch der geilste Move. Also ja, damit machst du ja noch mehr.
Ja, ich du kriegst natürlich Awareness, aber du kriegst ja keine positive Awareness. Und ich glaube, dass die es am Ende, dass die ziemlich auf die Finger geschlagen bekommen haben von der NFL und dass die NFL ja so nicht gezeigt werden möchte in dem Bild. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht sozusagen, dass die dass Miami da ein Problem hätte oder Tyreek Hill. Ich glaube, dass es eher in die andere Richtung ist, dass die NFL ein Problem damit hat, dass sie sich so zeigen. Ich finde es unfassbar kreativ, ich finde es unfassbar clever, was sie da machen. Ich würde mir wünschen, dass Social Media öfter so ist wie beim Schedule Release der NFL und man da ein bisschen mehr in Qualität und nicht in alle machen das Gleiche reingeht. Auf der anderen Seite, ich finde, die größere Story ist eigentlich, wie groß wird eigentlich so ein scheiß Schedule Release gemacht? Also wenn man sich vorstellt, der Bundesliga-Spielplan wird gepostet und die ganzen Teams machen unfassbaren Radau drumherum und die ganzen Leute warten tagelang darauf, das endlich zu wissen, an welchem Spieltag sie gegen welches Team spielen. Da macht die NFL mal wieder einen unfassbar guten Job, etwas sehr Alltägliches, Normales, relativ Unspektakuläres zu einer unfassbaren Show zu machen. Also mit diesen einzelnen Spieltagen, die rauskamen und hier schon Thanksgiving und da Weihnachten, war ja so ein bisschen wie das Nationalmannschafts-Announcement, wo die einzelnen Spieler auf irgendwelchen Brötchenpackungen gezeigt worden sind. Das macht die NFL sehr, sehr gut. Für mich fast schon wieder zu gut. Manchmal denke ich mir, ey, muss das jetzt nochmal das und das und das gezeigt werden? Ich möchte einfach nur wissen, wann mein Team spielt und wann ich da vielleicht hinfliegen kann und wie es dann ganz genau aussieht. Es ist schon eine riesige Show und Respekt an die NFL, Respekt an die Teams und ihre Social-Media-Geschichten, die lustig sind. Bitte mehr davon in der Saison, aber nicht alles so nur an einem Punkt auf so einem künstlich groß gemachten Thema.
Gibt es ein Video jetzt, was euch besonders gefallen hat? Also ich kann mal sagen, die Steelers haben auch ein Video gemacht, das fand ich eher lame. Muss ich sagen, ich will jetzt gar nicht da irgendwas großartig erklären, was sie da gemacht haben, aber das fand ich irgendwie, ja, hat mich zumindest nicht abgeholt.
Ja, also ich habe nicht alle gesehen, aber ich habe so Ausschnitte zum Beispiel auch von dem von den Ravens gesehen und das ging knapp 7 Minuten, das war mir dann zu lang. Also ich hätte es gern ein bisschen kompakter, es ging da auch eine Menge um Storytelling, aber trotzdem, ich glaube, 7 Minuten folgen so einem Video ist natürlich dann schon tough. Also es sollte natürlich auch eine gewisse Länge haben. Was ich recht innovativ fand, und vielleicht bin ich da aber auch wieder so ein bisschen bei, ist, die Cardinals, die haben einen ihrer Spieler, nämlich Mac Wilson Senior, das Ganze rappen lassen. Also die haben quasi ein riesen Rap-Video produziert. Ist auf jeden Fall ein Must-Watch, wenn man sich das auf YouTube gönnen möchte. Das fand ich recht innovativ, einfach weil ich es bisher noch nicht gesehen habe. Dann gab es ja auch zweimal die Minecraft-Ideen. Ich meine, die Colts haben ja einmal mit Minecraft gearbeitet. Und wer war es noch?
Die Chargers, glaube ich.
Die Chargers haben, genau, richtig. Die Chargers reißen sowieso jedes Jahr den Schedule Release ab. Das ist, die sind Frontrunner, deren Marketingabteilung, die sind komplett am Brennen. Also die leisten wirklich jedes Jahr absolut pornöse Arbeit, wenn man so möchte.
Uha.
Wirklich, ja, da muss man ja sagen.
Die New York Times macht ja sogar jedes Jahr ein Ranking, was das Beste ist. Und Chargers gewinnen eigentlich jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder. Ja. Und die sind einfach, Minecraft ist die eine Geschichte, aber die machen eben wirklich in der Detailarbeit, das ist da im Hintergrund, wenn sie gegen die Giants spielen, so eine Saquon Barkley Geist und gibt es irgendwelche Will Levis Memes und Anthony Richardson, der sozusagen keinen Tank, also nicht mehr genug Tankfüllung hat und wie eben in der richtigen NFL nicht mehr kann. Und also es ist schon wirklich ganz, ganz geil, was die machen und wie viel Story die da reinsetzen. Ich fand die Seahawks gut. Die haben so eine Actionfigur gemacht, was für mich ganz witzig war, weil das so ein bisschen mit DK Metcalf geht vorbei, der für mich sozusagen, wenn du einen Spieler nimmst, der eine Actionfigur sein könnte, wäre es für mich DK Metcalf, den da mitzunehmen, und haben ein bisschen ihren 50. Season beworben. Atlanta Falcons haben ein eigenes Kart-Spiel gemacht, also so ein bisschen Mario Kart-mäßig, was sensationell gut war. Und es gab so ein paar, die so ein bisschen in andere Richtungen gegangen sind. Die Rams, die diese Brenda Song genommen haben, ja, und dann als Moderation das gemacht haben, in irgendeiner Form sensationell gut. Genau, Cardinals fand ich auch super. Irgendwie Rap-Song war was ganz anderes. Und ich meine, die Titans, ich glaube, da erinnern wir uns immer noch dran, dass die immer diese Interviews gemacht haben. Die haben jetzt was ganz anderes gemacht. Und ich find cool, wenn die lustig sind. Aber es ist für mich so ein bisschen ein Overflow und ein bisschen zu viel. Ich fand die Chiefs ehrlicherweise langweilig. Die haben so ein Chiefs-Taxi genommen, wo die dann irgendwelche bekannten Chiefs-Fans und irgendwelche Announcer mit Schultoys und so drin hatten und dann irgendwelche, also das ist wie das Quiz-Taxi, dann eben Punkte gegeben haben, wenn die das nach Fragen nach den Teams im Schedule erkannt haben.
Aber boring. Wobei ich fand, also da könnte ich mal immer noch sagen, da kannst du wenigstens noch mitraten als jemand draußen. Warum haben Taxi, wer war das Quiz-Taxi, der ist Deutsch
2005,
geredet hat? Warum haben die Deutsch geredet?
Das scheint irgendein deutscher Fan gewesen zu sein. Ich habe es auch nicht verstanden.
Du hast es nicht verstanden, nee. als oberster Chiefs-Repräsentant.
Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mich dann informiere und tiefer reingehe, und habe dann gesagt, ach nö.
Ein Schedule-Release-Video, das ja auch so ein bisschen kontroverse Reaktionen hervorgebracht hat, war ja das der Jaguars mit der Ashton Hall-Routine. Das fand ich persönlich, also ich fand die Idee ganz cool, die Ashton Hall einzukaufen, um dir dein Schedule-Release da irgendwie hinzukriegen, gemäß seiner Routine und seinen Videos. Aber es ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob du dein Schedule-Release mit so einem Gesicht hinterlegen möchtest, weiß ich nicht.
Ich habe eins noch, was ich witzig fand, aber was vielleicht auch einfach so ein bisschen Marketing-Humor ist, dass die Buffalo Bills Josh Allen gefragt haben und er sagt dann, AI soll bitte das machen, also KI. Und dann haben sie The Answer Allen Iverson AI genommen, der das gemacht hat. Das war zumindest ein, man macht sich ein bisschen lustig über dieses ganze Ding und macht sich auch lustig über AI. Das fand ich gut. Aber da habe ich mir nicht das ganze Video angeguckt, sondern in dem Moment, wo ich wusste, dass es AI war, habe ich dann gesagt, komm, Iverson, muss ich mir jetzt nicht noch 10 Minuten angucken, wie alle Teams
vorstellen. Ja, aber das war gar nicht so lang. Das war nämlich, das ging relativ schnell. Und das fand ich auch gut. Also wäre auch eins gewesen von denen, auch mit ein bisschen Humor, in Anführungszeichen, dass jetzt Allen Iverson nichts eigentlich mit den Bills zu tun hat und am Ende dann auch sagt, nee, ich Bills-Fan bin ich nicht, ich bin Josh Allen-Fan. Also sich auch selber ein bisschen auf die Schippe genommen, in Anführungszeichen, die Bills. Also das fand ich auch ganz cool.
Ja, aber am Ende des Tages, ich wollte noch eine Randnotiz loswerden zu dem, was Daniel eben gesagt hat. Ich finde, der Schedule-Release bietet halt, also ist einmal A, der kreativste Tag in der NFL, jedes Jahr. Und selbst Beziehungen, von denen man glaubt, das sind rivalisierende Dinger, werden dann teilweise auch einfach mal hervorgehoben und ein bisschen Liebe verteilt. Ich meine, zum Beispiel bei den Rams, du hattest es angesprochen, Brenda Song hat gefühlt über jedes der Matchups irgendwas gefunden, was du durch den Dreck ziehen konntest, wo du dir einen Witz machen drüber konntest. Aber gegen die beiden Spiele, gegen die Cardinals, haben sie keine Witze gerissen. Und der Grund war, dass die Cardinals ja vergangene Saison aufgrund der Buschfeuer und der Waldbrände das Stadion zur Verfügung gestellt haben, weil du halt in L.A. kein Spiel ausrichten konntest. Und dann haben sie ja die komplette Logistik nach Glendale geholt und das ganze Stadion und so weiter zur Verfügung gestellt, die Familien eingeflogen etc. Und das wurde dann an der Stelle auch einfach gewertschätzt. Also du hast sowohl Häme als auch natürlich Liebe.
Gut. Falls ihr euch noch ein Video besonders gut gefallen hat da draußen, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare posten oder wir über irgendeins jetzt nicht gesprochen haben, was man hätte unbedingt sehen müssen.
Vielleicht noch einen, weil du Deutschland gesagt hast, was mir da gerade noch eingefallen ist, die Tampa Bay Buccaneers, wo John Gruden dann rausholt das Seahawks-Matchup und dann drüber redet, dass das krasseste Thema bei Bucks gegen Seahawks das Deutschlandspiel von Tom Brady damals war. Da war ich so ein bisschen überrascht, dass ich das fast zu viel Liebe für das Munich-Game das erste geben wollte, weil es war toll, ich war auch im Stadion, es war besonders, aber dass das jetzt das Highlight des keine Ahnung, jahrzehntelangen Matchup zwischen den Bucks und den Seahawks ist, das fand ich also schön auf der einen Seite, aber es hat mich auch sehr überrascht. Hm. Habt ihr nicht gesehen.
Ich fand es auch überraschend, dass John Gruden da was gemacht hat. Aber ja,
das stimmt. Aber der hat eben den einzigen Super Bowl nach Tampa Bay. Nee, zweiten.
Ja, das stimmt ja klar. Er hat ja auch die letzten Jahre jetzt schon wieder irgendwo als, mir ist gerade entfallen, wo, aber als, wie soll man sagen, Berater, in einer Beraterfunktion gearbeitet. Also er ist ja noch nicht ganz weg aus der NFL, aber trotzdem interessant, dass so jemand dann quasi vor den Karren gespannt wird von den Buccaneers. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal an, Schedule Release. Du hast es eben auch
mal. Ich weiß, dass die Buccaneers mit Tom Brady noch einen zweiten Super Bowl gewonnen haben. Und es tut mir nochmal leid, dass wir allen Chicago Bears-Fans letztes Mal den Super Bowl 86 abgesprochen haben, Kutsche und ich. Wir haben uns gründlich informiert und tiefer eingegangen. Es war einfach ein Blackout.
Stark. Na, das kann ja mal passieren. Gut. Schedule Release, da gibt es ja dann immer auch so Sachen wie so ein paar allgemeine Aussagen, die man dann treffen kann. Also zum Beispiel fand ich es interessant, wer hat den schwersten Schedule? Das habe ich jetzt irgendwie nicht. Warum haben die Giants den schwersten Schedule? Weil sie eigentlich.
Du guckst dir an, was die Gegner
letztes Jahr. Nee, das ist mir schon klar. Aber die Giants haben ja in den letzten Jahren, eigentlich ist es ja so, wenn du gut warst, hast du auch einen schwereren Schedule. Und wenn du schlecht warst, hast du einen schlechten Schedule, leichteren Schedule, sagen wir es mal so. Warum die Giants jetzt den schwersten haben, erschließt sich mir nicht. Aus dieser Warte drauf geguckt. Und die haben natürlich wirklich ein Hammer-Auftaktprogramm. Ich glaube, Commanders, Cowboys, Chiefs und Chargers in den ersten vier Spielen. Das ist auf jeden Fall, da wird sich, glaube ich, der Coaching-Staff und der Joe Schön auch drauf freuen. Dann kann man, könnte man fast davon ausgehen, dass man da irgendwie, oder es könnte durchaus passieren, dass man 0 und 4 startet, wenn man sich das anguckt.
Es geht ja immer sozusagen auf der einen Seite den schwierigsten und den einfachsten. Ich fand den Weather Channel ganz cool, weil die haben eben den heißesten, den kältesten, den nassesten und den snowiesten Schedule rausgesucht für den Teams, was mal eine schöne Änderung und was anderes ist, als dann eben sozusagen nur auf den Strength of Schedule aus dem letzten Jahr zu gehen.
Und wer hat den snowigsten Schedule? Weißt du das dann auch? Oder?
Ja, klar. Die Buffalo Bills haben den snowigsten, weil die wahrscheinlich bei ihren Gegnern die meisten, oder natürlich auch in den Heimspielen, aber die größte Chance, also ich glaube, es sind insgesamt Chance auf 4 Snow Games in dieser Saison haben.
Ja, ich meine alleine 3 Heimspiele ab Woche 14, also ab Dezember 7. Das sind schon 3. So, aber ein Punkt noch zu Strength of Schedule, das ist natürlich immer so ein bisschen misleading, weil Strength of Schedule orientiert sich anhand der Sieg-Niederlage-Quote aus dem vorherigen Jahr.
Genau.
Und es passiert bei NFL-Teams so schnell was.
Dass es gibt aber immer noch einen anderen. Es gibt ja noch den, der so auf die Wettquoten aus dem von Las Vegas setzt und sagt, hey, wer hat die meisten durchschnittlichen Siege? Das ist keine offizielle, es gibt gar keinen offiziellen, aber das ist so ein Thema, worüber man das einigermaßen hinkriegen kann.
Genau. Das für mich also natürlich ist. Weißt du ja nie, wie die Mannschaften spielen, das ist schon klar, aber du gehst ja in eine Saison rein und dann wird daraus halt irgendwas zusammengebaut. Also in dem Fall haben jetzt die 49ers zumindest nach dem Wert, wo ich geguckt habe, den leichtesten Schedule im Verhältnis. Letztes Jahr hatten sie den härtesten, dieses Jahr haben sie den leichtesten. Ob das dann am Ende so zutrifft, das kann man dann später entscheiden. Also man kann also auch zum Beispiel sagen, letztes Jahr von den 6 Teams, die den härtesten Schedule hatten, haben es 5 in die Playoffs geschafft. Also das heißt jetzt auch nicht zwangsläufig, dass deine Saison jetzt schon vorbei ist, bevor sie überhaupt gespielt wird. Aber trotzdem, ich sag mal, das Auftaktprogramm der Giants ist auf jeden Fall schon mal hammerhart. Dann gibt's auch noch, fand ich auch ganz gut, die Statistik, welches Team am meisten reisen muss. Und da finde ich, sind die Unterschiede auch echt krass. Also, dass die Chargers sind das Team, was am meisten reisen wird. Klar, die sind auch in Brasilien, aber die sind irgendwie knapp 37.000 Meilen unterwegs und im Vergleich die Bengals dazu 8.753, ganz genau. Also das ist ja eine Diskrepanz. Keine Ahnung, ich habe eben noch irgendwas gelesen, die durchfliegen 42 Zeitzonen in dieser Saison, die Chargers. Also das sind schon Unterschiede auch, die sich auch auf hier und da mal sicherlich auf Sieg und Niederlage auswirken können, oder?
Ja, zumindest ist es ja immer eine Belastung für das ganze Team, für die Spieler am Ende des Tages. Gerade International Games sind natürlich immer eine besondere Herausforderung. A, natürlich für die Logistik jedes Teams und für Teams generell, aber auch für Spieler. Ne? Du kommst, dein Biorhythmus ist komplett aus der Spur. Das heißt, da musst du immer drauf achten. Es gibt sogar, Teams haben über die letzten Jahre auch immer bei den International Games so ein paar, ja, ich will nicht sagen Reportagen gedreht, aber danach auch wirklich sind die dann im Detail darauf eingegangen, wie auch Spieler dazu angehalten werden, ihre Schlafroutine dann anzupassen etc. Also es geht wirklich bis ins kleinste Detail und es ist natürlich immer eine Herausforderung, dann erstmal das natürlich anzupassen und B dann auch zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal die Chargers als Beispiel, ein Spiel in Sao Paulo zu bestreiten. Da hast du eine Luftfeuchtigkeit, die geht wahrscheinlich über all das, was du aus den USA gewöhnt bist. Dann bist du noch auf einer Altitude, die ist wahrscheinlich auch höher als das, was du in LA gewöhnt bist zum Beispiel oder halt auch in Kansas. Das sind alles Faktoren, die auf die Performance am Ende des Tages einwirken können und die besondere Umstände, sagen wir mal, natürlich herausfordernd sind.
Ja, wie gesagt, und die Bengals, also dazu im Gegensatz mit 8.753 ist natürlich, ich meine, das ist, die Chargers sind mehr als einmal um die Welt mehr unterwegs als die Bengals. Das ist schon, ist auf jeden Fall ein Stiefel, den die abzureißen haben.
Ja. Cincinnati hat halt den praktischen Lokalisationsfaktor.
Ja, klar, die liegen natürlich. Die
sind da sehr zentral in Ohio da. Der weiteste Trip ist, glaube ich, bis nach Miami. Und da wechseln sie aber auch nicht die Zeitzone. Also das ist,
Die haben es gut. Mal gucken, ob sich das dieses Jahr für sie auszahlt. Das müssen wir eigentlich sich jetzt merken und dann am Ende der Saison nochmal drauf gucken. Natürlich wird auch immer geguckt, welches Team hat die meisten Primetime-Games. Und da ist Daniels, sind die Daniels Chiefs natürlich ganz weit vorne mit 7. Dann noch dazu, glaube ich, Thanksgiving und das Christmas-Game. Also die Chiefs haben viele Standalone-Games auf jeden Fall. Verdientermaßen.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass die Chiefs 7 haben und danach die Cowboys dann mit 6. Und einfach wieder so eine absurde Geschichte, dass die Cowboys Americas Team sind. Und das sind natürlich die Teams, die am meisten Zuschauer reinholen und am meisten Reichweite generieren. Und es ist ja am Ende auch so, dass dieses Thanksgiving-Match Cowboys gegen Chiefs das meistgesehene Spiel in der Regular Season aller Zeiten werden soll. Das ist ja also wirklich von den NFL-Machern dafür hingestellt, damit da am meisten Leute zu gucken. Mal gucken, ob der Plan aufgeht.
Ja. Also gerade bei den Cowboys, du hattest es ja auch vorher angekündigt gehabt, du hast ja nicht nur diese 6 Primetime-Games, sondern du hast dann auch noch das Thanksgiving-Game in Primetime, wenn du so möchtest. Ne, da sitzt jeder vorm Fernseher. Und du hast ja dann bei Dallas auch noch das Matchup in Woche 17 gegen die Commanders an Weihnachten. Was ist das? 19 Uhr. Also bei uns 19 Uhr. Das ist also mehr Primetime geht eigentlich gar nicht. Und es ist kein als solch deklariertes Primetime-Game. Ne? Also klar, die Dallas Cowboys werden jedes Jahr gepampert, muss man ja so sagen. Es ist America's Team, es sorgt für die größten Einschaltquoten. Und dann hast du so ein Matchup an Thanksgiving wie gegen die Kansas City Chiefs. Das wird alles in den Schatten stellen, was es bisher gegeben hat.
Aber wann ist denn mal America's Team vorbei? Also geht das nochmal irgendwann vorbei? Oder ist das einfach schon mal scheißegal, wie die jetzt spielen? Oder was? Also ich meine, die sind mit, wenn man jetzt Projected Wins dieses Jahr ausgeht, wenn wir vorhin schon bei Wettquoten waren, dann sind die bei 7,5. Damit also, kommst du nicht in die Playoffs. Also
als Eagles-Fan würde ich mich schon underappreciated fühlen, ne? Weil ich bin das beste Team in der NFL, für zumindest Status Quo, und ich habe 5 bekommen. Die Dallas Cowboys haben technisch gesehen 9.
Ja.
Ja, ich glaube, das, was dahinter steht, ist Einschaltquoten, Flo. Wenn die Dallas Cowboys, obwohl sie so mittelmäßig spielen, nicht mehr so krass eingeschaltet werden und dann in dem Moment sind sie nicht mehr America's Team. Und bisher, muss man ehrlicherweise sagen, ist das noch nicht der Fall. Also die Leute sind immer noch heiß drauf, Cowboys-Spiele zu sehen. Das ist immer noch eine große Show und großes Interesse da, obwohl die einfach seit Jahren weit weg von der ganz großen Musik sind.
Und auch so Team, die Falcons haben, glaube ich, auch 5 Primetime-Games. Ist jetzt auch nicht unbedingt erklärt. Die liegt vielleicht da an dem Gegner, an dem sie dann immer spielen. Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Und also,
naja, aber weißt du, die Teams, die überhaupt nicht wertgeschätzt werden, oder? Ja. Das sind dann die Browns, die Saints, die Titans. Und da muss man ja ehrlich sagen, die Browns, die immer noch keine richtige Quarterback-Situation haben, Joe Flacco als möglichen, die Saints, haben wir vorhin darüber geredet, die auch keinen richtigen Quarterback haben. Und die Titans, die das schlechteste Team im letzten Jahr sind. Und mal gucken, wo sie mit Cam Ward diesmal landen. Also du sagst ja eben so, du willst eigentlich keine Teams haben, die so völlig, völlig kaputt gehen in der Primetime. Es sollen schon spannende Spiele sein. Und die Cowboys, das kann man ja schon festhalten, sind zumindest nicht ganz schlecht. Also 7,5 Spiele sind nicht ganz so viel. Damit werden die Playoffs verpassen. Aber wenn die 2 Spiele mehr gewinnen, dann haben sie wieder eine Chance.
Ja, und dann hast du natürlich noch die andere Komponente. Also klar, Einschaltquoten, mit denen du rechnest. Und dann Einschaltquoten, die du antizipierst, muss man vielleicht sagen. Weil zum Beispiel das Sunday Night Football Matchup in Woche 8, Pittsburgh Steelers gegen Green Bay. Das ist jetzt erstmal auf dem Papier nichts Wildes. Aber das ist für mich schon eine klare Indikation dahingehend, dass die Schedule Maker und die Liga rechnet, dass Aaron Rodgers bei den Steelers doch unter Vertrag geht in den nächsten Monaten. Und wir dann halt zum Beispiel dieses Riesen-Rematch-Matchup, wie auch immer, haben. Und dass Aaron Rodgers wahrscheinlich die einzige Gelegenheit bekommt, gegen seinen ursprünglichen Verein zu spielen. Ja, also solche Sachen fließen dann auch noch.
Aber die Steelers sind auch so eine Show. Also ich glaube, die Steelers sind auch so ein sehr populäres Team und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt. Natürlich nimmt man das mit, weil wäre doof, wenn wir sozusagen ein 19-Uhr-Spiel hatten mit ganz vielen anderen, aber die Steelers funktionieren ja auch so gut im TV.
Gut, aber das werden wir ja gleich auch nochmal drüber reden, über den ersten Spieltag. Da ist ja auch schon spekuliert darauf, also dass die Steelers bei den Jets starten, ist ja auch schon, würde ich sagen, zumindest mit Augenmerk darauf entstanden, dieses Spiel, dass man davon ausgeht, dass Aaron Rodgers da spielt. Und wer ist das dann für ein Spiel? Also Justin Fields letztes Jahr noch bei den Steelers und umgekehrt Aaron Rodgers bei den Jets, jetzt bei den Steelers in der ersten Woche gegeneinander. Also
Aber wenn du das gesetzt hättest, hättest du es auf 10 Uhr gesetzt. Da hättest du nur drei Spiele als Konkurrenz gehabt. Und ich meine, auch Minnesota gegen Chicago am Dienstag ist jetzt, oder Montagabend, ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, totaler Leckerbissen, sondern ein Rookie-Quarterback, der gegen in Chicago gegen ein Teamspiel, wo man auch nicht so ganz weiß, was da rauskommt. Also ich finde, dann hätte, also wenn das wirklich gesagt wird, ey, New York, Pittsburgh, das, da ist eine Geschichte hinter, hätten die jetzt schon gewusst, dass es Aaron Rodgers wäre, wäre das Montag oder Monday Night Football Game gewesen.
Ja, aber ich glaube schon, dass man darauf irgendwie ein bisschen spekuliert. Also du willst ja auch um 19 Uhr irgendwelche Knaller haben. Lass uns noch mal einmal ganz kurz, du hast es eben gesagt, also Saints, Browns und Titans sind komplett ohne Primetime Game. Was ich noch interessant finde, ist, dass es wir waren eben schon bei den Cowboys, aber die haben 4 Thursday Night Games. Das finde ich auch interessant. Hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben. Und das heißt, die haben irgendwie 4 Wochenenden frei, wenn man so will. Und was war noch? Irgendwas hatte ich noch mir raus. Achso, genau. Und dass es 3 Teams gibt, die Ravens, die Patriots und die Titans, die 3-mal hintereinander auswärts spielen. Kommt auch nicht so häufig vor. Und in diesem Jahr sind es diese 3 Teams, wo das Heimteam, die Heimfans dann auf jeden Fall lange darauf warten müssen, dass ihr Team mal wieder spielt.
Ja, nur bei den Ravens musst du die Anmerkung machen, dass sie dazwischen noch die Bye Week geschoben haben.
Genau.
Ja.
Gut. Dann wollen wir reinstarten in den, also wir haben ja jetzt, sind wir jetzt ja schon halb gelandet. Wenn Daniel sagt, er glaubt nicht, dass die auf Aaron Rodgers gesetzt haben. Ich glaube, dass trotzdem die Vikings auch ein Spiel sind, was für Monday Night oder ja interessieren kann, weil es einfach das Debüt von JJ McCarthy werden würde oder man davon ausgeht zumindest, dass das wird. Und das ja auch ein Quarterback war, der zusammen mit Caleb Williams letztes Jahr gedraftet wurde. Und in dem direkten Duell kann ich irgendwo nachvollziehen oder sagen, ist jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Dolphins, Colts oder sowas, sondern hat für mich irgendwie ein bisschen mehr Entertainment-Faktor und Interesse.
Es ist auf jeden Fall einer der ältesten Derbys
oder Rivalität
genau. Der beiden Teams mit den Packers zusammen, dieser Dreigestirn sozusagen. Von daher, ich kann das aus Storyline schon verstehen. Es ist jetzt aber kein Leckerbissen aus meiner Sicht. Das sind beides Teams, die besser werden. Und mal gucken, wie diese Vikings-Offense mit JJ McCarthy aussehen kann. Mal gucken, wie Chicago sich entwickelt mit all den Änderungen und all den neuen Themen, die sie haben, eine völlig neuen O-Line. Also das ist ein bisschen so ein Gamble darauf, dass das ein gutes Spiel wird oder nicht in eine Richtung kippt. Und ich finde aber, dieser erste Spieltag hat schon echt viele Highlights zu bieten. Also ich
gehe los. Was ist denn dein Top-Highlight? Fangen wir doch damit an.
Als Chiefs-Fan ist es dann das Spiel in Brasilien, wo ich mich drauf freue, um 2 Uhr nachts von Freitag auf Samstag, da kann man ausschlafen nächsten Tag, sich so ein Spiel anzugucken. Also da freue ich mich wirklich persönlich drauf. Das sind immer knallharte Duelle gewesen. Die neuen Chargers, die mehr laufen, die anders Offense spielen, sehr, sehr gespannt, wie die Chiefs dagegen aussehen können. Und das ist für mich so ein 50-50-Ding. Das kann in beide Richtungen fallen und ist auf jeden Fall, also gerade auch Sao Paulo, da haben wir letztes Jahr auch ein wirklich interessantes Spiel der Eagles gesehen. Das kann wirklich in alle Richtungen gehen. Also von daher, das ist mein Highlight des ersten Spieltages. Aber ganz knapp gefolgt von Bills gegen Ravens da am Sonntag, Sonntagabend. Das, da muss man eigentlich auch wach bleiben für. Das ist so ein Highlight-Ding, das wird gut. Dass eine der Teams mit 0-1 startet, das macht ja schon wieder richtig Druck.
Ja, vor allen Dingen, weil es auch, ich meine, für die Ravens ist es das Rematch des letzten Spieles der letzten Saison, gleich wieder als erstes Spiel in dieser Saison. Ist natürlich da auch nochmal gewisse Würze drin. Die Ravens kennen sich aber ja auch aus damit. Letztes Jahr sind sie, glaube ich, 0-2 gestartet. Also ich glaube, die kriegen dann keine Panik, wenn sie verlieren sollten bei den Bills. Aber natürlich
haben danach dann auch die Browns erstmal. Aber nach den Browns dann die Lions und die Chiefs. Also wenn es doof läuft, starten die Ravens, danach die Texans, die jetzt auch nicht so schlecht sind, danach die Rams, die nicht schlecht sind. Also wenn es richtig scheiße läuft, starten die mit 2-4. Das ist schon direkt Druck drauf bei den Ravens.
Ja, natürlich. Aber nee, ich meine, es ist einfach ein geiles Spiel am ersten Spieltag.
Genau, so, aber da geht es schon richtig
viel. Da geht es um richtig, natürlich, ja. Aber geht es nicht für jeden. Also, da geht es um richtig viel, natürlich. Auch weil es so ein Spiel ist. Wie gesagt, letztes Jahr wieder in den Playoffs an den Bills gescheitert. Lamar Jackson immer noch kein Super Bowl, noch nicht mal im Super Bowl gewesen. Die beiden MVPs der letzten 2 Jahre gegeneinander. Also es ist auf jeden Fall ein Sunday-Night-Game, das wo die Würzmischung stimmt, wenn ich es mal so bezeichnen darf.
Auf jeden Fall, da ist die Sauna schon an.
Ja. Joshua, was ist dein Top-Spiel? Falls es eins nicht das sagen, war, was wir, über das wir jetzt schon gesprochen
ich
haben. Sagen,
ich könnte mich ja jetzt auch wie so ein Daniel auf irgendein so Primetime-Game stürzen. Das ist ja easy. Das sind ja die Low-Hanging-Fruits. Ja,
lieber nimmst du dir so wie Daniel irgendein Cardinals-Spiel gegen die Saints, oder?
Nein. Davon werde ich Abstand nehmen. Nee, ich bin gespannt tatsächlich auf Broncos gegen Titans. Einfach weil die Broncos ja auch wirklich mit Bo Nix und Sean Payton gerade zum Ende des letzten Jahres immer heißer geworden sind, kann man ja nicht von der Hand weisen. Also sie haben echt super performt, super gespielt. Also ich bin gespannt darauf, ob die Broncos A an der Performance aus dem letzten Jahr anknüpfen können und B siehst du natürlich den Nummer 1 Draftpick live in Action. Also zumindest voraussichtlich Cam Watts erstes Spiel und haben ja auch eines der späteren Slots, da sie ja in Denver spielen um 22.05 Uhr. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie sich die Titans und Cam Ward präsentieren werden. Ja, das einfach so als storytechnisches Schmankerl natürlich noch später am Abend.
Ganz spannend mit RJ Harvey, einen Zweitrunden-Pick auf Running Back bei den Broncos. Der könnte einer der ganz großen Fantasy-Gewinner sein. Also wenn ihr Fantasy draftet, schon irgendwie Dynasty oder so, RJ Harvey, holt euch den früh. Der wird wahrscheinlich der Top-Back sein bei Sean Payton und der liebt es, Running Backs auch im Passing Game einzusetzen. Das kann der Kollege, also hat im College gute Receptions gehabt. Spannender Typ.
Klar, also ich habe mein Top-Spiel schon genannt, auch wenn es jetzt nahe liegt, dass ich Steelers-Jets, aber selbst wenn ich kein Steelers-Sympathisant wäre, weil ich davon ausgehe, dass Aaron Rodgers da irgendwo rumtouren wird, finde ich das Spiel einfach vom Matchup natürlich überragend. Sozusagen, dass die einfach mal die Quarterbacks gewechselt haben, getauscht haben, mehr oder weniger. Und man jetzt guckt. Und das Gesabbel, also wenn die Jets das gewinnen, ist natürlich, wenn Aaron Rodgers auf dem Platz stehen sollte, ist das natürlich schon wieder, dann wird das eine heiße Woche im Steelers Camp werden. Und
Also ist nicht so, also wenn man die Spiele durchgeht, ich finde das so krass, wie viele geile Storylines da schon wieder versteckt sind. Also Dallas, also das ist das erste Spiel. Dallas in Philadelphia im Lincoln Field müssen sozusagen hier die Zeremonie des Super Bowl Siegs der Eagles ertragen und erleben, wie da der Banner geliftet wird beim größten Konkurrenten in irgendeiner Form in der eigenen Division. Das finde ich schon, wo ich da stehe und denke, boah, ist das hart für Cowboys Fans, aber gleichzeitig die Chance auch wirklich Redemption, denen zu zeigen, hey, wir schlagen jetzt einfach den Super Bowl Champ im ersten Spiel zu Hause, ist eine riesige Chance. Über die Chiefs, Chargers haben wir schon geredet und dann kommen ja, das geht ja sozusagen ganz viel weiter. Las Vegas in New England bei den Patriots. Das ist jetzt ja Tom Brady als Owner gegen sein Team, mit dem er die NFL dominiert hat über Jahre. Ashton Gentry als der Topstar zum ersten Mal dabei. Und die Patriots hoffen gerade darauf, dass die irgendwie eine Substanz aufgebaut haben. Also wirklich, wirklich sehr interessant, sehr schön. Die Dolphins bei den Colts, wo du mit Tua und mit Anthony Richardson zwei Quarterbacks hast, die alle so ein bisschen Verletzungsthemen, kommen die nochmal an ihr Potenzial ran, wo geht das eigentlich hin, was passiert da, total, total interessant, was da so losgeht. Ich finde San Francisco in Seattle total interessant mit dem totalen Rebuild auf beiden Seiten eigentlich. Alles anders als im letzten Jahr. Die einen haben den Quarterback behalten, die anderen haben den Quarterback abgegeben. Wo kommen wir da eigentlich ganz genau hin? Und dann eben auch Houston gegen Rams, also Texans gegen Rams am Ende, finde ich auch interessant, wo man mal gucken muss, wo die Rams, die für mich das Team waren, was am dichtesten dran war, die Eagles zu schlagen, jetzt gegen die Texans, die einfach ihre ganze O-Line neu gemacht haben, wo ich noch nicht weiß, ob die löchrig wird oder ob die jungen Burschen da in der Lage sind, jetzt endlich CJ Stroud ordentlich zu stoppen. Detroit in Green Bay, also auch das wieder so ein echt interessantes Thema. Also da ist einfach so viel drin und da sind so viele Themen, die da in irgendeiner Form passieren können. Die Giants in Washington, auch so ein Ding, wo ich denke, hui, mal gucken, was, ob das weitergeht, Jaden Daniels Show oder was dann eben der Pass Rush der Giants jetzt machen kann, der neu aufgebaut und vielleicht immer besser und gesünder ist. Und also das ist einfach, es ist wirklich, also ich habe da 10 Spiele, wo ich Bock drauf habe, die einzeln zu gucken und da richtig reinzutauchen.
Ich wollte sagen, du hast so richtig Daniels Vorfreude schon gehört. Der Mann ist unter Zucker.
Ja, der Mann ist jetzt schon heiß.
Noch 14 Wochen.
Noch 14 Wochen. Ja, ja. Da haben wir auch was bei Instagram für euch, falls ihr schon Halluzinationen habt und Entzug auf NFL-Entzug leidet. Könnt ihr da mal gucken. Ein kleiner Countdown, bis es dann wieder losgeht. Wir können ja auch noch mal was erwähnen. Also wir haben jetzt hier die erste Woche oder den ersten Spieltag schon mal seziert, beziehungsweise euch heiß drauf gemacht. Wenn der Schedule rauskommt, dann geht es ja auch immer daran, Reisen zu planen. Daniel, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen zu unseren Reisen, die wir zusammen mit der Tour auf die Beine gestellt haben oder auf die Beine stellen werden, was es da für neueste Infos gibt.
Genau, ich nehme euch da so ein bisschen mit, weil wir wollen mit der Tour drei Footballer-Reisen in die USA machen. Ich habe schon mal vorgestellt, welche das sind. Wir wollen einmal nach New York reisen. Wir wollen auf den Spuren von Patrick Mahomes in Texas und in Kansas oder beziehungsweise in Missouri unterwegs sein. Und wir wollen eben eine Reise nach Florida machen, die Footballer-Reise mit Kutsche dann. Wir gucken müssen, wir hatten jetzt ein Meeting letzte Woche direkt nach dem Schedule-Release und haben geguckt, welche Spiele sind am spannendsten, welche Kombinationen gibt es da und werden da wirklich ganz, ganz zeitnah mit euch dann auch in die Kommunikation gehen und zeigen, was unsere besten Vorschläge dafür sind. Es gibt da wirklich, also es gibt geile Spiele und das ist also nicht nur der erste Spieltag, sondern auch die anderen, wo wir Kombinationen haben, teilweise zwei NFL-Spiele plus ein College-Spiel. In New York geht es gerade eher Richtung ein Spiel plus ein College-Spiel. In Rutgers auch, wo die Stimmung unglaublich gut sein soll. Und wir haben wirklich ein Wochenende gefunden, wo Texas Tech und die Chiefs und auch beide gegen keine Gegner dann spielen und gerade machen die Damen und Herren bei der Tour sozusagen die ganze Reiseplanung. Also gucken, wie kann man fliegen dahin, welche Tickets sind erreichbar und versuchen irgendwie für euch wirklich gute Preise hinzukriegen. Wir planen aktuell mit 30 Slots sozusagen pro Reise erstmal. Wenn das Interesse dann größer ist, erweitern wir das auch noch mal ein bisschen. Aber das sind so ein bisschen die Basics und wir versuchen da wirklich einen Preis hinzukriegen, der ein Tick teurer sein wird, als wenn ihr es alles einzeln buchen würdet. Ich glaube, das ist ganz logisch. Aber dafür habt ihr mit der Tour einfach die Nummer 1 in NFL-Reisen. Die kennen sich aus, gerade mit der unsicheren Situation. In den USA vielleicht auch gerade, da sind die eben krass dabei. Die haben immer jemanden, den du anrufen kannst. Da ist immer jemand, der eure Themen löst, der guckt, dass ja alles funktioniert. Wenn ein Flug ausfällt, rufst du die an und die lösen das und die schaffen es auch, dass du dann sozusagen sehr, sehr zeitnah weiter fliegen kannst und all solche Sachen. Ich hätte ja aktuell immer keine Lust, das alles selbst zu planen und die ganzen Schwierigkeiten zu haben und dann eben auch für mich selbst gestellt sein, wenn irgendwas nicht klappt. Da sind wir eben mit der Tour eben einen wirklich geilen Partner. Da würden wir auch mal drüber informieren. Dann futsch noch mal zwei von denen mit und erklärt, wie die das alles machen, was die für Erfahrungen haben. Aber ich glaube, das ist für uns irgendwie echt cool, den offiziellen NFL-Partner für Reisen aus Deutschland, für deutsche Fans zu haben. Und mit denen planen wir jetzt die drei Reisen. Wir kommen auf euch zu. Und dann ist immer mindestens eine Person, aber wahrscheinlich eher zwei Personen von uns dabei. Für die Chiefs-Reise werden es Marius und ich wahrscheinlich sein. Nach Florida kommt Kutsche mit. Und nach New York ist Domi vom Quarterback Sneak Podcast auf jeden Fall dabei, der eben auch riesiger Giants-Fan ist. Und dann kommt es ein bisschen auf den Gegner an, wer noch mitkommt. Aber das werden wir auch einmal klären und freuen uns da sehr, mit euch diese Reisen zu machen. Also Flo, du hast es ja schon mal gemacht. Das ist schon ein Abenteuer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, wie viele Spiele es nachher sein werden. Aber wenn man auf den Spuren der NFL oder auch College Football in Amerika unterwegs ist und da so ein geiles Paket zusammengeschnürt hat und dann ist man einmal footballmäßig auf jeden Fall gut abgeholt und gerade auch, wenn einen Stadien interessieren, in denen man noch nicht war und natürlich aber auch, dass man Gleichgesinnte kennenlernt, deren Herz genauso für Football schlägt wie das von einem selber und man da neue Freundschaften oder Leute kennenlernt. Also von dieser ersten Reise, die ich damals mitgemacht habe in Thailand, da gibt es noch eine WhatsApp-Gruppe, wo ich drin bin. Die tauschen sich immer noch regelmäßig über Football aus und mögliche Sachen, die sie unternehmen können oder die verabreden sich auch noch zu einem Termin, wo sie vielleicht zu einem ELF-Spiel gehen in Deutschland jetzt in der Zeit oder im Sommer. Also da können schon echt coole Connections und Verbindungen entstehen und auch Freundschaften, glaube ich.
Ja, also eine feine Sache. Bei den Reisen irgendwann mal irgendwie datingmäßig dann Pärchen zusammenkommen, freue ich mich auch drüber. Vielleicht ist das ja die Dating-Reise mit der Footballerei. Wir machen am Ende 2026 vielleicht eine Single-Reise. Dann,
Single-Reise.
Finde ich auch ganz schön. Ja. Mit der Leidenschaft Football.
Ja, da gibt es zumindest keinen Streit zu Hause oder Ärger, wenn es dann der Sonntag kommt und das heißt, ach, Schatz, ich will heute wieder Football gucken und mir die Nacht um die Ohren schlagen und dann jemand anders enttäuscht ist und sagt, keine Ahnung, ich wollte jetzt aber den Tatort sehen, dann gibt's diese Diskussion nicht mehr. Genau, also würde ich sagen, also ihr habt gehört, Daniel ist sowieso gehypt auf den ersten Spieltag schon wie nichts anderes. Und wenn ihr genauso gehypt seid auf Football wie Daniel, dann guckt euch doch mal an, was da so in den nächsten Tagen oder was sagst du, was meinst du, bis wann das geschnürt ist, die Pakete?
Also 28. Mai ist so der letzte Stichtag vor der American Football Madness, auf der wir auch sind. Da gibt es noch Informationen, da könnt ihr mit uns auch vor Ort reden. Wir werden einen kleinen Stand haben und auch über der Tour ein paar Infos mit haben. Also das auf jeden Fall. Da gibt es auch gerade ein Gewinnspiel noch, wo ihr mitmachen könnt, um Tickets zu gewinnen. Das endet am Donnerstag, den 22. Mai um 18 Uhr. Also das habt ihr noch 3 Tage Zeit, das hinzukriegen und Tickets zu bekommen. Und wir würden hier über den Podcast noch 2 Tickets verlosen, Flo. Und zwar, wenn ihr hier bei Spotify kommentiert, was euer Highlight im Schedule aktuell ist. Nicht nur am ersten Spieltag, sondern insgesamt, was ist das Spiel, auf das ihr euch am meisten freut? Was sind vielleicht auch mehrere Spiele, auf die ihr euch freut? Einmal hier kommentieren bei Spotify, ganz normal sozusagen, wenn ihr drauf seid in der App. Und wir suchen uns dann 2 aus, die jeweils 2 Tickets für die American Football Madness gewinnen können. Wert, glaube ich, 40 Euro pro Ticket, also sind 2 mal 80 Euro, die wir da so verlosen. Macht mit und seid dabei und trefft uns und dann freuen wir uns auch mit euch mal zu schnacken und drumherum einfach Football zu feiern.
Sehr gut. Dann wollen wir auch nochmal kurz International Games ansprechen, oder? Also wir haben auch, glaube ich, eine Umfrage gemacht. Joshua war da, glaube ich, mit involviert. Welches International Game euch am meisten interessiert? Was ist dabei rausgekommen am Ende des Tages?
Gab es da eine Umfrage?
Ah, okay, ja. dann Daniel vielleicht.
ich glaube, wir haben ganz viele Umfragen gemacht und ich glaube, dass das spannendste Chiefs Thema
war doch.
Genau, war eher die Frage, was war das, Joshua? Auf welche Saison freut man sich am meisten?
Ich kann
International Games haben wir auch gefragt. Ich wechsle da jetzt einfach hin. Ich war schneller als Joshua. Chiefs Chargers war das beliebteste Spiel mit klarem Vorsprung. Das zweite ist Vikings gegen Steelers. Ich finde es ja absurd, dass die Vikings 2-mal in Europa spielen. Erst in Dublin und dann in London. Das fand ich schon etwas sehr überraschend. Also ich hätte vorher gerüchtemäßig gehört, dass Vikings Steelers eine Option ist und eine Möglichkeit ist. Ich hätte aber niemals gedacht, dass die 2-mal da spielen. Also das fand ich sehr überraschend.
Ich glaube, das ist, also, ja. Sorry, ja. Flo. Nee, sag du gerne.
Was mich darüber hinaus noch überrascht hat, war, ich hätte gedacht, dass das Colts-Falcons-Game in Berlin definitiv auch weit, also Vorreiter da ist. Hat aber ja nicht mal mehr ansatzweise die meisten Stimmen bekommen, sondern auch Commanders Dolphins in Madrid. Und ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die tatsächlich versuchen, den Trip nach Madrid dann zu machen, um an dem Spiel teilzunehmen. Und das hat mich auf jeden Fall überrascht auch.
Ich finde Bernabeu aber auch geiler als das Olympiastadion mit dem Abstand und der Entfernung und so weiter. Und ich kann verstehen, dass das spielerisch nochmal ein anderes Level ist. Also Commanders Dolphins ist ja wirklich ein cooles Spiel mit 2, sag ich mal, zumindest Playoff-Aspiranten. Ich glaube, Chiefs Chargers ist wieder so ein unfassbar top besetztes International Game. Ja. Und Falcons Colts ist eben so ein bisschen die Frage, was uns da erwartet und auch zu dem Zeitpunkt im November, welche der beiden Teams dann wirklich noch Ambitionen haben. Ich hoffe, die Falcons, aber die Colts würde ich fast ein bisschen rausnehmen. Also ich weiß nicht, wie viel die in Vegas an Estimated Wins haben, aber ich würde sagen unter 7,5, Flo. Und
finde ich gleich mal raus.
Und Vikings Steelers ist eben auch wieder ein Spiel, was spannend ist. Also da Aaron Rodgers nochmal zu sehen gegen diese jungen Vikings, die ärgern wollen. Ich finde, das ist ein richtiges Duell, wo es um was geht. Und dann gleichzeitig auch der Zeitpunkt, den ich nicht ganz irrelevant finde. Also Ende September, da wünsche ich mir dann schon noch ein bisschen wärmeres Wetter als im November bei uns.
Wobei, was hat Dublin da zu bieten zu der Jahreszeit? Ich weiß es nicht. Maximal für
15. Miguel?
Was?
Achso, wettertechnisch, ja.
Ja.
Oh, das kann, glaube ich, noch ganz okay sein. Außerdem ist das Wetter in Dublin egal. Weil
da zählt im September haben sie 18 bis 10 Grad und 11 Tage Regen. Und im Oktober geht es dann runter auf 15. Also da kann man sich überlegen, mit 18 Grad kann man noch im T-Shirt rumlaufen.
Genau.
Kannst du auch im Regen machen.
Kann man auch im Ring machen. Das Wetter, wenn man nach Dublin fährt, dann muss einem das Wetter egal sein. Dann gehst du eh entweder feiern in irgendeinem Pub oder bist erst im Stadion und dann gehst du in den Pub oder was auch immer. Ich glaube, das wird also eine super Zeit. Oder ja, ist ein super Ort für so ein Spiel. Was ich noch sagen wollte. Wie bitte?
Ich sag, dann kannst du das T-Shirt aber auch weglassen.
Ja, das kannst du dann auch ganz weglassen. Dann wird es wenigstens nicht nass. So ist es. Was ich noch zu den, ich wollte eigentlich eben noch was zu den Vikings sagen. Also ich könnte mir vorstellen, klar ist es überraschend, aber das ist jetzt auch das erste Mal, dass ein Team außerhalb der USA, also wir kennen die Jaguars, die machen dann zwei Spiele in London, bleiben aber in London. Jetzt hast du mal ein Team, was erst in Dublin spielt und dann nach London reist. Das heißt, es ist nochmal so ein Schritt weiter, finde ich, um so die Logistik zu testen. Okay, da kommt jetzt ein Team, das ist dann erst in Dublin, das fliegt dann weiter nach London, das muss alles nach London. Die spielen dann da in London, die sind dann auch, wie gesagt, zwei Wochen mit Reisen unterwegs. Wie ist die Erfahrung dafür? Kriegt man das hin? Und so weiter, weil ich am Ende des Tages, ja, wissen wir ja, wird die NFL immer weiter gucken, was sie international noch so auf die Beine stellen können. Ob das jetzt eine eigene Division ist oder sogar ein Team in Europa. Also ich glaube, das ist nochmal ein Schritt mehr, um zu gucken, was ist möglich, wie kommt das an und daraus können sie lernen. Und warum auch immer es die Vikings sind, aber das wird man dann hinter den Kulissen wahrscheinlich schon irgendwie verhandelt haben, dass die Vikings dem zugestimmt haben und dass sie das dann machen. Also ist irgendwie ein logischer Schritt, oder? Also dass man das mal ausprobiert.
Logisch in jedem Fall, aber es ist natürlich, wie du sagst, eine gewisse Herausforderung. Und da haben die Spieler natürlich auch erstmal nichts zu melden. Und von daher, ja, ist ja so, das ist eine Entscheidung, die wird auf höheren Leveln getroffen.
Ja, sag ich ja.
Also, und es gibt ja, also es gibt Spieler, die sprechen sich ja auch öffentlich gegen die International Games aus. Und
bei den Chiefs war das damals so, das war ganz, ganz witzig, weil da meinte der eine Spieler, ja, es ist total scheiße, ich muss meine zwei Hunde alleine lassen und musste jetzt einen Pet-Sitter finden für die ganze Zeit, wo ich hier in Frankfurt bin. Es sind natürlich beides Auswärtsspiele. Ich glaube, das macht bei den Fans zumindest ein bisschen weniger Ärger, weil du sagst, naja gut, du hast International Games, die sind neutral. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass du zwei Auswärtsspiele eher zu neutralen Spielen gemacht hast, wo du jetzt nicht unfassbare Lautstärke von den Homefans hast, das kennen wir ja auch. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine Möglichkeit, auch so Teambuilding zu machen. Also wenn die da irgendwie anderthalb Wochen unterwegs sind, danach eine Bye-Week haben, dann kannst du da ja auch dein Team so näher zusammenkriegen, weil das irgendwie eine gemeinsame Erfahrung was Besonderes ist. Ich glaube, das kann bei so einem, sag ich mal, jungen Quarterback und insgesamt der Situation da einfach auch positiv sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich viel Aufwand. Aber ich meine, mit der Logistik haben die Spieler ja nicht viel zu tun. Also das ist für das Team anstrengend und hart. Aber die fliegen so entspannt und so gut dahin, die können sich da dran gewöhnen und haben danach dann eine Bye-Week. Also ich glaube, das ist fast ideal, dann so zu spielen und dahin zu kommen, wenn der Rasen dann gut ist und insgesamt die irgendwie keine Nachteile haben, dann ist das, glaube ich, für die eher eine wirklich positive Geschichte, weil du eben ja trotzdem deine festen Heimspiele hast und das ändert dann vielleicht nicht ganz so viel.
Oder vice versa, du hast nach den zwei Wochen erstmal genug vom Team und nutzt die Bye-Week, um erstmal richtig schön abzuschalten.
Oder den Trainer rauszuschmeißen. Mann, das passiert natürlich nicht.
Das wird auf keinen Fall passieren.
Bei den Vikings auf jeden Fall nicht. Was gibt's denn sonst noch? Also, wir haben jetzt die erste Woche gesprochen, die International Games. Was sind noch Spiele? Also, Weihnachten hast du vorhin schon mal angesprochen, Daniel. Da spielen die Chiefs auch gegen die Cowboys, wenn ich mich richtig erinnere, was du gesagt hast. Was sind noch besondere?
Chiefs Cowboys ist an Thanksgiving.
Thanksgiving, genau.
Ich glaube, Thanksgiving ist ja das Normale, aber wir haben jetzt im zweiten Jahr wieder auch das Black Friday-Spiel von Amazon Prime. Das war letztes Jahr echt ein Spektakel. Da passiert wieder relativ viel. Also sie machen einfach ja gerade viel im Schedule und probieren viel rum, wie sie mehr erreichen können und wie sie mehr sozusagen Teil auch des Holiday-Schedules sein kann. Ich weiß noch, letztes Jahr ein bisschen die Kontroverse, dass die NFL jetzt in dieses NBA-Sphäre an Weihnachten einbricht. Vorher war ja irgendwie, Weihnachten gehörte der NBA. Die NFL hat einfach unfassbar viel höhere Einschaltquoten als die NBA und nimmt denen da, glaube ich, ganz schön was weg. Aber also ich finde es erstmal, ich mag Thanksgiving Games. Ich finde es cool, um 19 Uhr dann Green Bay Detroit zu haben, was ein Top-Spiel ist, meines Erachtens. Dann hast du danach Dallas, Kansas City und nachts dann Baltimore, Cincinnati. Also wir hatten ja mal so Thanksgiving Games, die echt so ein bisschen lame waren. Jetzt finde ich, da hast du drei Spiele, auf die ich mich alle freue. Und dann hast du eben am Black Friday Chicago gegen Philly. Mal gucken, das mithalten kann, aber das sind schon wirklich ordentliche Spiele. Und wenn du dann in Weihnachten reingehst, dann, also es ist ja schon fast Tradition, dass sie jetzt Weihnachten wirklich irgendwie durchgängig spielen. Aber du hast da am Thursday Night Football Game mit Rams gegen Seattle, was, glaube ich, noch relativ große Bedeutung haben könnte. Du hast dann ja wieder Samstagsspiele, also du hast ja nach dem Ende der College-Saison auch diese Samstagsspiele, die da sind. Finde ich cool, freue ich mich drauf. Und du hast dann auch jetzt eben wirklich die ganze Woche. Also du hast einen Sunday 21., du hast am Monday am 22. Spiel San Francisco Indianapolis und du hast jetzt eben dann nochmal, wenn du in Wochen 17 reingehst und da ist ja auch noch, da geht's ja noch um gut was, echt krasse Spiele mit Dallas, Washington, Detroit, Minnesota, Denver, Kansas City, noch drei Spiele am Weihnachtstag. Also das ist schon relativ viel. Und der andere Teil des Schedules dann am Sonntag am 28. und dann ja auch sozusagen so ein bisschen noch rumfliegend. Also da ist echt einfach unfassbar viel los und die NFL hört nicht auf.
Ja, ansonsten, wenn du noch ein, zwei Spiele natürlich dediziert hervorheben möchtest, du hast das Super Bowl Rematch in Woche 2. Ja. Chiefs gegen Eagles im Arrowhead Stadium. Ich glaube, die Chiefs freuen sich darüber, dass es zu Hause stattfindet, damit sie zumindest einen Vorteil schon mal mit in die Partie bringen. Ich glaube, das brennt ihnen natürlich extrem unter den Fingernägeln nach dem Super Bowl, sich da so ein bisschen, ja, die verlorene, nicht die verlorene Ehre, aber das gedrückte Ego natürlich so ein bisschen wieder herzustellen.
Ich glaube überhaupt nicht. Also das ist was ich gelernt habe von den Chiefs, dass dieses, also die haben ja auch teilweise gegen Teams verloren und dann das Regular Season Game gegen die Bengals auch mehr oder weniger hergeschenkt, weil die dann am Ende nicht so wichtig sind. Es ist natürlich aber andersrum gesehen, dass die dann in der ersten Woche gegen die Chargers unglücklich verlieren. Da hast du die zweite Woche die Eagles, bist dann 0-2, wenn du das verlierst. Ich glaube, der Druck, also der Zeitpunkt dieses Spiels ist einfach total bitter. Also das macht eben, also es war am Ende, glaube ich, die Eagles und die Chiefs, den Schedule sich anzugucken, ist nochmal wirklich interessant. Ich finde den Eagles-Schedule nicht nett. Ich finde den Chiefs-Schedule, der ist so am Anfang so unfassbar stark. Also du hast wirklich die ersten 6 bis 8 Wochen, hast du alles an starken Teams. Dann hast du in Woche 8, glaube ich, die Bye-Week und danach wird es dann irgendwie deutlich entspannter dann zum Ende hin. Entspannter in Anführungszeichen. Also ein NFL-Spiel ist ja immer relativ hart. Aber das ist schon relativ nach vorne gelagert hart und damit sind auch die Eagles mit drin, wo dieses Spiel dann plötzlich eine größere Bedeutung hat. Aber ich finde den Eagles-Schedule einfach noch viel härter. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können.
Ja, und dann vielleicht noch eine Ergänzung, dann ein weiteres Spiel in Woche 2, worauf man schon mal so ein bisschen sich freuen kann, ist jetzt kein technisch, also da ist auch Rivalität mit dabei, aber es hat auch so eine gewisse emotionale Komponente, sind Bears gegen Lions. Dass Ben Johnson jetzt, früher ja OC bei den Lions, jetzt Head Coach bei den Bears, den Weg zurück nach Detroit findet. Direkt das erste Mal, auch relativ früh. Also von daher ist natürlich auch noch ein Spiel mit einer gewissen emotionalen Komponente.
Auf jeden Fall. Also ich meine, wie Daniel vorhin schon mal sagte, im ersten Spiel, du findest in sehr vielen Spielen und sehr vielen Zusammensetzungen auf jeden Fall eine gute Storyline für viele Sachen. Ich fand auch noch ist mir auch irgendwo aufgeploppt, das jetzt klingt wie so ein random Game, irgendwie Woche 17, Rams gegen Falcons zum Beispiel, aber selbst das könnte sozusagen noch ein bisschen interessanter sein, weil die Rams dort direkt Einfluss darauf nehmen können, was sie für einen Draftpick gekriegt haben, den First Rounder, den sie gekriegt haben von den Falcons, als sie wieder hochgetradet haben. Also es ist auch eine lustige Spielerei, dass man über solche Sachen nachdenkt, so wo man vielleicht überlegen könnte, angenommen, ist jetzt ja, die Division ist hart, aber die Rams wären durch, schon Playoff-mäßig und müssten gar nicht mehr spielen, würden sie dann aber noch mit voller Kapelle spielen, weil sie den Falcons noch eine Niederlage mehr reindrücken könnten, damit sie einen höheren Draftpick haben. Also ist, finde ich, auch eine lustige Perspektive, die man auf so ein Spiel haben könnte. Da gibt es dann bestimmt auch noch das ein oder andere in dieser Saison. Aber so spät in der Saison würde das natürlich dann noch mehr auffallen, sozusagen, so eine Konstellation.
Ja, ich würde sagen, wir greifen den roten Faden vom Anfang nochmal auf, den wir hatten, als wir angefangen haben, über die Schedules zu reden. Wir haben über Schneegestöber gesprochen, potenzielle Schneegestöber etc. Wir haben in Woche 17 auch noch ein Banger-Matchup, Bills gegen Eagles in Buffalo. Das hat natürlich A, Playoff-Implikationen auf beiden Seiten, weil wir mal damit rechnen, dass sowohl die Buffalo Bills als auch die Eagles wieder hoch jeweils in der NFC und AFC unterwegs sein werden. Und es stehen natürlich die Chancen extrem gut. Wenn du Meteorologe bist, hast du das Ding jetzt schon eingekreist, dass Saquon Barkley sich da durch einen Meter Schnee arbeiten darf. Ne? Also das wird spannend.
Daniel, hast du noch was hinzuzufügen?
Woche 18 finde ich bei mir ganz, ganz interessant und spannend, weil ich da so ein paar echte harte Duelle sehe. Also auf der einen Seite Washington gegen Philadelphia. Da entscheidet sich vielleicht in der letzten Woche dann der Division-Sieg, wenn es gut läuft. Also da kann ja auch echt wirklich viel passieren. Und du hast auf der anderen Seite auch also ein Chargers gegen Broncos, die ich mir gut vorstellen kann, dass es da um wirklich viel geht. Lions gegen Chicago, auch da alles möglich, alles machbar. Ravens gegen Steelers. Ich weiß nicht, Flo, wie es dir gefällt, am letzten Spieltag nochmal gegen die Ravens zu müssen. Also da kann ja eine ganze Saison on the line sein. Also das kann wirklich um richtig, richtig viel gehen.
Ist es Ravens at Steelers oder umgekehrt?
Ravens at Steelers, ja.
Na gut, in der Regular Season, ja. Es sind immer geile Spiele und die haben immer, also klar, kann es am Ende nochmal entscheidend sein, aber ich meine, Ravens Steelers ist eins der Duelle in der NFL, wie man sagen würde, Derbys im Fußball bei uns. Also von daher ist das immer was Besonderes und egal wann in der Saison, am Ende natürlich nochmal eventuell mit mehr Implications als jetzt am 8. Spieltag sofort sichtbar und deswegen dann noch ein bisschen größer. Aber finde ich richtig legitim, sowas dahin zu legen auf diesen Spieltag, auf den letzten, weil es natürlich nochmal die Leute vor den Fernseher zieht oder vor den Rechner oder vors iPad oder das Handy oder wo auch immer man die Spiele guckt. Also ich würde mir sowas oft noch mehr, also ich finde zum Beispiel da die Fußball-Bundesliga oder so oft relativ defensiv, was sowas angeht. Also Bayern Dortmund ist, finde ich, oft, kann man natürlich jetzt auch sagen, okay, wenn die Bayern immer 6 Wochen vor Ende Meister werden und dann Dortmund und Bayern am letzten, vorletzten Spieltag spielen, ist es nicht so wirklich interessant mehr. Kann man natürlich auch von daher sich angucken, aber ja, ich würde es manchmal auch cool finden, wenn so ein Topspiel erst kurz vor Ende der Saison stattfindet.
So. Definitiv. Kann ich nur zustimmen.
Genau. Ja, sind wir durch für dieses Mal oder hat noch jemand irgendwas?
Also worüber ich eigentlich noch reden wollte, war der Derrick-Henry-Vertrag.
Den haben wir vergessen, den haben wir irgendwie so übersprungen.
Den haben wir irgendwie übersprungen,
stimmt.
Ich finde das nämlich krass, dass ein Running Back in dem Alter nochmal so einen hochdotierten 2-Jahres-Vertrag bekommt. Ich glaube, das gab es noch nie in der NFL-Geschichte aus meiner Sicht.
Ja, weil normalerweise das Pensum oder beziehungsweise die 30 Jahre sind ja bei Running Backs so die magische Grenze. Normalerweise.
Es ist nicht eigentlich die 800 Running Snaps, die er gelaufen ist oder so. Das war immer die Zahl, die wir irgendwann bei Fantasy hatten, damals Detti und ich, über die wir geredet haben. Ja. Das ist so die Grenze, wo da die Leistung abnimmt. Die hat Derrick Henry schon. Also.
Ja, also ich habe gehört, das wäre die 30-Jahre-Marke, aber ich glaube, da kannst du verschiedene Indikatoren nehmen, ne? Am Ende des Tages. Ja, aber was hat er bekommen? Er hat ja 2 Jahre bekommen wieder oder einen 2-Jahres-Vertrag mit dem Volumen von 30 Millionen, davon 25 garantiert. Das ist ja auch schon mal nicht selbstverständlich. Ist eine hohe Summe. Ich meine, er liegt bei einem Jahresgehalt von 15 Millionen Dollar, verdient weniger als Saquon Barkley. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht streiten, dass er auch immer noch den Markt anführt. Absolut gerechtfertigt. Aber was hat er gemacht? Er hat ja knapp 2000 Yards auch erlaufen bei den Ravens. Das hatte was von Power Football. Er hat richtig gut ausgesehen bei den Ravens. Hat dann die Form angeknüpft, die du bei den Titans, wo Henry ja noch bei den Titans war, vermisst hast. Das letzte Mal, dass er auch nur ansatzweise performancemäßig in die Sphäre gekommen ist, die er jetzt letzte Saison bei den Ravens abgerissen hat, war 2020 bei den Titans. Da hatte er auch eine 2000-Yard-Saison. Also ist schon eine Weile her. Einfach schön zu sehen, dass, und wir haben darüber gesprochen, wenn du Spieler in die richtige Situation packst, Hashtag Brock Purdy, dass die auch tatsächlich nochmal aufblühen können, auch wenn sie plus 30 sind, und auch wenn du als Running Back dann zu dem Zeitpunkt in deiner Karriere nochmal so einen vernünftigen Vertrag, muss man ja sagen, mitnehmen kannst. Freut mich besonders für Derrick Henry, nachdem es ja bei den Titans zuletzt nicht mehr so rund gelief. Wortspiel beabsichtigt.
Ja, Daniel, dein Mikro ging auf.
Ja. Nee, insgesamt, also finde ich auch, ich freue mich für ihn und ich freue mich, dass es auch so gut funktioniert bei ihm und dass der die Leistung noch bringt. Also wir haben jetzt ja ganz viele, so Dalvin Cook und Ezekiel Elliott, die dann einfach irgendwann mehr oder weniger gestorben sind auf Leistungsniveau. Aber das ist schön zu sehen, dass so jemand dann so lange erhalten bleibt und da, glaube ich, auch einiges an an Rekorden in Gefahr bringt. Aber Joshua, es ist jetzt so spät schon, dass im Laufe des Morgens deine Katze aufwacht, haben wir festgestellt.
Ja, also erstmal, er ist ja nachtaktiv und zweitens, die Abendessen-Klingel läutet gleich. Also von daher, der hat ja so einen inneren Wecker.
Die Abendessen-Klingel. Mhm. Na gut. Ich könnte jetzt noch ein Thema aufmachen, wenn ihr wollt, aber.
Mach mal schnell, kriegen wir hin.
ganz schnell. Nee, ich bin über einen Artikel gestolpert und habe mich, weil unter der Woche, ich glaube, es war unter der Woche, war ja auch der NBA-Draft, beziehungsweise die haben ja so eine Lottery. Könntet ihr euch vorstellen, dass die NFL sowas, oder würdet ihr das cool finden, wenn die NFL auch sowas implementieren würde? Also ganz kurz, die NBA, da ist es nicht so, dass das schlechteste Team der letzten Saison den First Pick im Draft hat, sondern alle Teams, die nicht in den Playoffs waren, die kriegen quasi nach ihrer Schlechtheit, wie auch immer, verschiedene Wahrscheinlichkeiten oder Kombinationen, und dass sie am Ende eine Wahrscheinlichkeit, also das schlechteste Team hat, glaube ich, eine 14-prozentige Wahrscheinlichkeit, den ersten Pick zu kriegen. Und das letzte Team, die Mavericks und ich weiß nicht, wer das andere Team war, auf jeden Fall, die hatten am Ende eine Wahrscheinlichkeit von 1,8%, dass sie den First Overall Pick kriegen. Das ist in diesem Jahr so ausgegangen, dass das Team der Mavericks, also die nur 1,8% Wahrscheinlichkeit auf den First Pick haben, die Lotterie ist so gelaufen, dass sie das am Ende gewesen sind. Wäre das nicht noch was, die NFL ist ja immer interessiert daran, Einschaltquoten und sonstiges zu steigern. Wäre das nicht auch was für die NFL, was nochmal ein Riesenevent wäre, wenn die auch so eine Lotterie einführen würden, oder haltet ihr davon eher nichts?
Ich lass mal Daniel zuerst ran, weil sein Gesicht spricht 1000 Worte.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, es passt sehr gut zur NFL, solche Storylines zu machen, aber es ist eben schon ein riesiger Unterschied zwischen NBA und NFL. Und ich finde, dass die NFL sehr darauf bedacht ist, vom Salary Cap, da darfst du auch nicht rüberkommen, da gibt's keine Luxury Tax, wo du einfach mal mehr Geld bezahlen kannst, weil du ganz viel reich bist und dann rüberkommst, dass es wirklich um Balance geht und zu gucken, und das gelingt ja wirklich gut, dass du unglaublich viele Spieler hast, die knapp sind, die interessant sind, bis zum Ende, bis zum letzten Spieltag gibt's Entscheidungen. Und ich glaube, dass so ein Lottery-Pick, und das ist jetzt das zweite Jahr in Folge, dass jemand unter 5% den sozusagen Nummer 1 Pick bekommen hat, das ist ja einfach unfassbar unfair. Und ich finde, das widerspricht so diesem Gedanken der NFL, Fairness zu schaffen und es hinzukriegen, dass wir weiterhin Spannung haben. Und ich glaube, das ist für mich die größte Leistung der NFL. Und ja, es gibt dann mal die Patriots und es gibt früher die Cowboys und die 49ers und jetzt die Chiefs, die das so ein bisschen mal in Frage stellen, weil sie außergewöhnliche Spieler haben. Aber das ist ja auch eine Storyline, das ist ja auch schön. Das kann man hassen, man kann die Patriots hassen, man kann die Chiefs hassen und man kann auch davon profitieren und sich darüber freuen, aber insgesamt ist diese Liga eben unglaublich auf Augenhöhe. Und ich glaube, dass ein Lottery-Pick, egal wie geil die Geschichte sind, du hast recht, sie hätten noch ein Highlight, was sie Ende März da hinsetzen könnten, und wir haben diese große Lotterie, also der Draft, der NBA-Draft war ja noch gar nicht, obwohl auch relativ klar ist, wer da gepickt wird.
Die Lotterie waren,
genau, alles gut, aber ich finde, das ist schon eine Storyline, die gut ist, aber sie passt nicht zur NFL aus meiner Sicht und nimmt auch was weg und was kaputt, was sozusagen davor in irgendeiner Form passiert. Klar ist Tanken nicht gut, aber ich glaube, da haben wir oft drüber geredet, dass Spieler auch ungern tanken, weil sie, oder auch Coaches, weil sie eben wissen, dass sie dann auch schlechter wahrgenommen werden. Also die wollen ja schon gewinnen. Von daher, ich bin großer Feind davon. Wenn sowas kommen würde, würde ich mich sehr ärgern.
Gut, in der NBA ist, glaube ich, auch das Thema Tanken ein bisschen salonfähiger, würde ich jetzt mal sagen, als in der NFL, wo immer alle sofort schreien, nein, nein, das gibt es nicht in der NFL, das wird es nie geben. Die wollen immer alle gewinnen und so. In der NBA wird ja offen darüber geredet, zum Teil von Ownern und so weiter und so fort. Also um dem entgegenzuwirken, hat man ja dieses System da eingeführt, damit eben nicht der automatisch das schlechteste Team den ersten Spieler kriegt, sondern so, dass man da ja das höchstens in Wahrscheinlichkeiten geht.
Ja, und jetzt wird die Mavericks werden sozusagen belohnt, den Dreckstrade aller Zeiten gemacht haben und den einen der besten Spieler der Liga einfach weggegeben haben und sich damit
das werden wir also das, das werden sie für belohnen, ja erst,
weil's Glück
das gibt. Werden wir ja erst wissen. Das werden wir ja erst wissen. Also erstmal willst du erst wissen in ein, zwei Jahren, ob der Trade scheiße war, weil ob jetzt Luca mit den Lakers irgendwas reißt, lassen wir nochmal dahingestellt sein. Dann weißt du nicht, ob Cooper Flagg, von dem alle ausgehen, dass sie den nehmen werden, der ein Superstar wird. Also am Ende des Tages weißt du nicht, ob dir der First Overall Pick überhaupt irgendwas bringt. In dem Sinne, ob es eine Belohnung für die Mavericks sein wird. Also ich finde, das muss man erstmal abwarten. Ich finde aber trotzdem, weil ich glaube daran, dass es auch Tanking in der NFL gibt und auch im Football gibt. Und deswegen, ich fände es lustig, wenn es eine Lottery geben würde.
Ja, ich glaube, der Fokus liegt dabei auf lustig. Aber wir versuchen ja hier ein ernsthaftes Business.
Versuchen wir. Ja gut, dann sage ich nicht lustig, sondern ich fände es gut.
Ja, dann müsstest du auch, erhöhen wir die Spiele nicht von 18, nicht am liebsten noch auf 50, damit wir noch mehr lustige Spiele haben, oder?
Das kommt ja, das 18. Spiel wird ja auch kommen. Ja, ich sage ja gerade, lustig habe ich zurückgezogen. Ich würde es auch interessant finden.
Ja, du musst ja die Dauer.
Weil ich glaube, also wie gesagt, das ist geil. Was bitte?
Du musst ja die Dauer zwischen Super Bowl und Start des neuen Liga-Jahres irgendwie noch verkürzen. Sind ja nur 3 Wochen. Geht ja nicht.
Ja, eben. Kann man auch noch mal eine kleine Lottery einführen.
Hast du sonst noch andere Vorschläge? Willst du noch ein.
Das kommt in diesem
Kummer. Willst du noch Mini-Turniere in der Mitte der Saison machen, Flo? Wollen wir nochmal so 3 Spiele reinziehen, wo die Teams einfach mal gegeneinander spielen und dann gewinnt am Ende irgendjemand noch ein Turnier? So ein kleines. Ja,
warum?
So
wir könnten Pokal. Doch auch sagen, wir könnten doch auch sagen, so sagen, komm, pass auf, die schlechtesten 4 Teams, die spielen dann, wenn der Super Bowl gespielt wird, die sind ja dann alle schon raus. An dem Wochenende davor oder die Woche davor spielen die gegeneinander und die spielen dann aus, wer den First Overall Draft Pick kriegt. Das wäre auch nochmal eine lustige. Das habe ich schon wieder lustig gesagt. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Also wenn wir schon ein paar mehr Spiele noch wollen.
Ich würde mir so eine Art.
Also den Pro Bowl abschaffen und dafür spielen die 2 schlechtesten Teams da gegeneinander.
Ich würde mir so einen DFB-Pokal wünschen oder FA Cup nur für Football. Das wir nochmal sozusagen so einen K.O.-Modus in der Saison in der Mitte nochmal haben. So den November nehmen
das
wir weg,
dann nicht gespielt. Das verstehe ich jetzt nicht, was das jetzt mit dieser Lottery zu tun hat. Warum hat das was mit mehr Spielen?
Weil die NBA das auch hat. Die NBA hat so ein Turnier in der Mitte, das nicht gespielt wird, wo es überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber lass uns einfach noch ein Turnier reinsetzen. Das hat die Major League Soccer auch. Und was die auch noch haben, willst du noch Play-Ins haben? Sozusagen, dass das ein Spiel, das haben wir erzählt, wo Teams nochmal reinkommen können, die eigentlich es nicht geschafft haben? Es reicht. Es reicht.
Ja, aber die Lottery sorgt ja nicht dafür, dass es mehr Spiele gibt. Deswegen verstehe ich jetzt den Vergleich
gerade
nicht.
Nee, aber die macht immer noch mehr Highlights und macht noch mehr. Also die NBA hat ein riesiges Problem, weil sie 82 Spiele hat und es am Ende einfach irgendwie die Spiele keine Bedeutung mehr haben. Und jetzt versuchen sie mit ganz vielen Dingen irgendwie neue Highlights zu setzen, um dann nochmal zu retten, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen im Gegensatz zur NFL oder Fußball, was immer größer wird oder auch Frauenbasketball, was echt krass sich wächst im Gegensatz zur NBA. Also WNBA wächst massiv schneller als die NBA. Und das sind alles so Versuche, um mehr Awareness zu schaffen und besser noch in dem Medial irgendwie wahrgenommen zu werden. Und das führt dazu, dass es immer beliebiger wird. Und das ist für mich genauso die Lottery als diese Play-In-Spiele, als nochmal die Turniere in der Mitte der Saison. Alle Sachen, die dazu führen, dass du einfach satt bist, weil du gar nicht mehr aufnehmen kannst und weil du sozusagen diese Substanz, die Basis, der echte Turnier dann in irgendeiner Form wegfällt. Und das nervt mich und das ist mir zu viel. Und die NFL ist sehr smart da drin, wirklich relevant zu bleiben. Und ich glaube, dass sowohl eine Lottery als auch alles andere die Relevanz dessen, was wichtig ist, in der NFL reduzieren würde. Und ich glaube, das ist noch mal was anderes, als zum Beispiel immer mehr International Games zu schaffen, um diese Sport. Und es gibt ja eigentlich nur einen globalen Sport und das ist Fußball. Und die NFL versucht eben smart, der zweite globale Sport zu werden. Jetzt kannst du ja sagen, Tennis wäre noch global, aber das ist ja alles nicht ansatzweise in der Größenordnung.
Ja, aber sagen wir Mannschaftssport.
Ich glaube, die Quintessenz aus all dem ist, mehr ist nicht immer mehr.
Danke.
Ja, das kannst du aber, das ist. Ja, wenn das eure Meinung ist, ist es ja auch richtig so. Ich glaube aber nicht, dass die NFL das ausschließlich so
betrachtet. Aber glaubst du, dass du damit noch unfassbar viel mehr Geld verdienen kannst? Weil das wäre das einzige Argument, was für die NFL dagegen laufen würde. Geil, wir verdienen mit der Lottery nochmal 2 Milliarden mehr.
Ja, 2 Milliarden mehr wirst du damit nicht verdienen. Aber du wirst auf jeden Fall nochmal, du könntest nochmal in irgendeiner Zeit, wo du nicht Primetime bist, dich zu Primetime machen. So. Oder wie gesagt, ich fände es auch lustig, wenn die 2 schlechtesten Teams nochmal gegeneinander spielen müssen. Statt dem Pro Bowl. Pro Bowl weg, alles, das will eh keiner sehen. Da nochmal. Bam. Sag der Verlierer kriegt mal, gar keinen First-Round-Draft-Pick.
Sagt uns doch mal so in den Kommentaren, wie ihr das finden würdet. Ich bin gespannt, ob es da auch Kontroversen gibt.
Ja, wenn jetzt noch jemand zugehört hat, dann bin ich gespannt auf eure Meinung auf jeden Fall. Gut. Macht ja Spaß auch so, dann darüber zu diskutieren.
Auf jeden Fall.
Gut. Dann würde ich aber sagen, Kater Harvey muss gleich mal was essen. Muss er da, kriegt er frisches Essen? Also musst du da noch was zusammenstellen, was kredenzen? Ja. Oder ja?
Muss noch das Reh schießen gehen, ja.
Ah ja, okay.
Immer kontrovers, aber frisches halt
am Reh. Essen, ne? Ist er, ich wollte jetzt gerade sagen.
Ausgewählter ja? Geschmäcker,
aber, definitiv. Ja. Aber kriegt er denn zum Frühstück und zum Abendbrot was anderes oder immer das Gleiche?
Nein, er kriegt dasselbe. Nein. Wir sind ja hier kein Fünf-Sterne-Hotel. Ja.
Na gut.
Vielleicht noch ein letzter Hinweis von mir.
Oh, jetzt geht's. Kommt ja noch was.
Und zwar im Zuge des Schedule Releases haben wir, also die Footballerei, natürlich noch so ein kleines Schmankerl vorbereitet für euch. Das wird in den kommenden Tagen A, einmal natürlich über die Instagram Stories gedroppt werden und B, auch über den WhatsApp-Channel. Und zwar haben wir Bildschirmhintergründe angefertigt mit den Schedules der jeweiligen Teams. Bedeutet, wenn ihr heiß darauf seid, dann könnt ihr euch die entweder aus der Story abfotografieren oder aber tretet dem WhatsApp-Channel bei und sichert euch die Bilder über den Weg. Da gehen sie auch nicht verloren. Wir werden dann in den kommenden Tagen, Daniel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, immer eine Division pro Tag posten. Das heißt, die werden dann über die Woche verteilt hin droppen. Und von daher haltet da auf jeden Fall die Augen auf. Wie gesagt, holt sie euch entweder aus der Story, wenn ihr sie tagesaktuell braucht oder sichern wollt, oder halt tretet dem WhatsApp-Channel bei, da sind sie dann auch längerfristig verfügbar. Genau.
Wir machen auch ein Story-Highlight damit. Also ihr kriegt sie auch auf dem Instagram-Channel immer weiter. Aber das Schöne bei WhatsApp ist, da könnt ihr das Bild speichern. Bei Instagram müsst ihr immer nur einen Screenshot machen vom Bild, um ihn zu haben. Und genau. Also ich habe immer vor der Saison immer dieses Schedule bei mir auf dem Handy, damit ich einfach auswendig lerne, wann die Spiele stattfinden von den Chiefs. Und hinterher weiß ich dann, wenn die Saison losgeht, weiß ich ganz genau, an welchem Spieltag wer Gegner ist. Also ich bin da großer Fan von dem Schedule als Hintergrund. Das hilft sehr bei der Planung der Sonntage.
Ja, und Daniel, was würdest du sagen, sind die eher hässlich oder sehen die eher gut aus?
Die sind total hässlich. Ja, schon. Nein, die sehen super aus. Ich glaube, die werden euch gefallen. Hat man wirklich schön was. Also am Ende ist es ja so, man läuft mit dem Handy die ganze Zeit rum. Die müssen schon ganz ordentlich aussehen. Ich hatte immer sozusagen welche von den Chiefs direkt, aber am Ende müssen die euch auch gefallen.
Ja, genau. Also das war der letzte Hinweis eigentlich. Das Wort zum Sonntag. Oder Montag. Wie auch immer.
So, Flo.
So, dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Kommt gut durch die Woche. Was haben wir? Oh Gott, wir haben jetzt gibt es auf dem WhatsApp-Channel was, es gibt bei Instagram was, es gibt was kommt denn sonst noch diese Woche? Icing the Kicker pausiert diese Woche.
Ich glaube auch der Reise-Podcast gab es letzte Woche, die sind ja beide immer sozusagen in jede zweite Woche.
Ja.
Es wird noch einen neuen Podcast geben, den ich zusammen mit Jess Schöne mache, aber da weiß ich noch nicht, das glaube ich schaffen wir diese Woche noch nicht. Das geht eher dann Richtung Anfang Juni los, mal was ganz anderes. Seid da gespannt.
Sehr schön.
Gut. Dann kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächsten Montag morgen wieder und haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis dahin.
Danke dir, Flo. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.